Bevor es losgeht, nochmal der kleine Hinweis. Diese Episode haben wir bereits am Donnerstagabend aufgenommen. Wenn ihr in Zukunft alle Episoden brühwarm und taufrisch bekommen wollt, dann könnt ihr uns auf patreon.com/staudemeyerpodcast auf Ehrenbruderbasis unterstützen. Dazu gibt's einmal pro Monat noch einen kleinen Off-Topic-Podcast und ein, zwei andere kleine Gimmicks. Schaut's euch an und ansonsten viel Spaß mit der Episode.
Four seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson the step back.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem NBA-Podcast ins Gesicht von Staudemeyer. Mein Name ist Dirk Funk und heute gibt es den nächsten Teil unseres großen Season-Preview-Rankings. Und dabei darf natürlich wie immer nicht fehlen die Lebenlegende, das Biest in dem Korb, Sir Arne Tegen.
Moin Mahlzeit, bienvenidos, herzlich willkommen natürlich auch von mir, mit mir in der Leitung am anderen Ende, der Frank Abagnale Jr. der Podcast-Szene, wirklich Jet Set Fünkli. Kennst du nicht mehr Catch Me If You Can? Frank Abagnale Jr., ey.
Ach, und
das
Scheiße,
ist für mich
nee,
mittlerweile dein Alter Ego.
Okay.
So wie du unterwegs bist gerade, denn Dirk Funk ist nicht in Köln, Dirk Funk ist nicht in Deutschland, ist aber auch nicht mehr auf Fuerteventura, ist schon wieder unterwegs. Er hat wieder die Lokalität gewechselt,
ja.
Also Jet Set Fünkli ist 100% real. Freue mich trotzdem, dass wir uns zusammengefunden haben.
Ja, also mein Aufnahmeort ist diesmal nicht ganz so schön. Ich sitze hier in so einem kleinen Apartment in Gandia, nennt sich der Ort, irgendwo zwischen Valencia und Alicante. Übermorgen geht's für mich wieder zurück ins Good Old Germany und ja, freue ich mich aber auch drauf, aber na klar, also mein Lebensstil in den letzten 2 Wochen jetzt ja schon fast, da kann ich mich nicht beschweren.
Habe ich direkt mal eine Frage zu dem Thema.
Ja.
Also wir beginnen mal wieder mit so einem minimalen Off-Topic-Segment.
Mhm,
ich bin ja spracheninteressiert. So.
Okay.
Also das wissen die aufmerksamen Hörer und uns wissen das. Sprachinteressiert, leidlich sprachbegabt, spreche aber trotzdem eigentlich nur so 2,5 Sprachen. Spanisch gehört nicht so richtig dazu. Ist so der klassische Fall.
Was ist denn die dritte?
Regelmäßig
was ist denn die
da im Urlaub
halbe?
Gewesen. Ja, will ich nicht drüber reden.
Französisch oder was?
Ja, schon im weitesten Sinne. Komm, das war ein Stretch, ja. Also
sag mal,
mich
herzlich
nicht.
Willkommen zu eurem NBA-Podcast. Einmal schön auf Französisch, bitte. So richtig schön.
Bienvenue?
Ah,
so.
Und das war's.
Ich habe keine Ahnung.
Okay.
Irgendwie
boah, dann machen wir lieber 2 1/7 draus, glaube ich.
So sagen wir 2 1/7. Spanisch bin ich der klassische Fall von regelmäßig im Urlaub gewesen, kann irgendwie ein Bier bestellen, kann die Rechnung bestellen, kann sagen, ich will das gleiche wie der Nachbar am Tisch. Dann ist relativ vorbei. Würde mir aber trotzdem so ein minimales sprachliches Talent oder ein Gefühl für Sprachen attestieren. Meine Frage an dich ist, wenn man eine Sprache nicht wirklich kann, eine Fremdsprache nicht wirklich beherrscht, aber schon so ein bisschen ein Gefühl für die Sprache hat. Wenn man dann so ein paar Halbsätze irgendwie aussprechen kann, Worte aussprechen kann, soll man die wirklich so gut wie irgendwie möglich aussprechen, auch auf die Gefahr hin, dass es quasi, dass es so ein bisschen so wirkt, als wäre man so einer, der sich ein bisschen geil fühlt, weil man das relativ gut aussprechen kann. Oder ist es nicht eigentlich viel sinnvoller und viel ehrlicher, wenn man das so richtig kartoffelig Deutsch ausspricht, einfach um direkt zu zeigen, ich kann es nicht besser, weißt du, um nicht in den Verdacht zu geraten, so, er fühlt sich schon ein kleines bisschen cool, weil er jetzt einen halbwegs vernünftigen spanischen Satz aussprechen konnte. Ich finde das mega schwierig.
Ich finde es interessant und vor allen Dingen, also nächstes Risiko ist ja auch noch, wenn du das dann irgendwie gut aussprechen kannst, diese paar Halbsätze, dass die Leute dann denken, du kannst wirklich Spanisch und dich dann 100%. Maximal exposen. Das ist erstmal Gefahr Nummer 1. Von daher würde ich fast sagen, habe ich mir vorher keine Gedanken drüber gemacht, ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Wirklich so richtig schön maximal Deutsches aussprechen, dann zeigst du aber, du gibst dir ein kleines bisschen Mühe und vielleicht funktioniert das auch so. Aber ich kann schon mal dazu sagen, die Spanier hier sind, was das angeht, echt verrückt. Also ich kenne das auch noch von früher, als mein Spanisch noch auf so einem gehobenen Amateurniveau war und du dir das erste Mal halt, ja wie du es jetzt schon richtig sagst, mal Mühe geben wolltest und dich da mit den Einheimischen mal auf Spanisch unterhalten wolltest. Die Schweinhunde machen es wirklich regelmäßig, dann einfach auf Englisch zu antworten. Und wer so den Durchschnittsspanier kennt, der weiß, wie das Englisch da so aussieht. Also das ist dann noch schlechter, als das gebrochene Spanisch von früher, aber sie ziehen es trotzdem durch. Also wirklich maximaler Disrespect. Naja, aber ich finde es eigentlich schön. Man sollte sich immer ein bisschen Mühe geben, egal wo man ist.
Schon, finde ich eigentlich grundsätzlich auch. Finde, es ist aber ein schmaler Grat. Also klar, du hast die Gefahr, dass derjenige dann oder diejenige denkt, dass du das wirklich kannst und da bist du halt völlig lost. Aber es ist auch so dieses, jetzt fühlt er sich aber schon ein bisschen cool, weil er irgendwie als Deutscher so richtig
so
ordentlich
Leuten,
Spanisch
oder was?
Sprechen kann.
Wenn du jetzt in so einer großen Gruppe bist und du hängst dann da, ich kann Spanisch raus. Ja, das ist schon da.
Ist doch viel einfacher, wenn ich einfach irgendwie im Restaurant sitze und sag hier, Cerveza, mas grande, komm, mach. Weißt du, also wenn ich gar nicht erst so tue, als könnte ich das halbwegs. Ich glaube, den Weg werde ich mal ein paar Jahre versuchen zu gehen und schauen wir mal, wie weit wir kommen.
Dazu habe ich an der Stelle auch nochmal was ganz Gutes, weil hier ein Kollege, der hier mit bei war, Shoutouts gehen raus an Vito, der das nicht hören wird. Von daher sind die Grüße maximal unnötig. Er hat es immer durchgezogen, halt genau ähnlich so wie du. Er wollte immer unbedingt wissen, wie alles auf Spanisch heißt, hat es dann richtig geil ausgesprochen, also nicht, und wollte es immer wissen und hat dann immer, abgesehen davon, dass man das nicht sagt, statt dann una cerveza, hat er dann schon immer durchgezogen zu sagen una birra grande. Halt einfach wirklich maximal riesig. Und dann stehen wir am Flughafen auf Fuerteventura bei Burger King, weil die Jungs sich da ein bisschen was zu snacken geholt haben, scrollen da ein bisschen durch und haben geguckt, ob es Bier gibt. Gab es übrigens, aber dann haben wir den Automat schön auf Deutsch eingestellt und dann gucken wir so Getränke und dann stand da einfach über diesem wunderschönen Bild von einem Bier, stand einfach unten drunter als Übersetzung Riesenbier. Das ist so geil. Und ab jetzt natürlich etabliert, jedes Mal, wenn man Bier haben will, boah, jetzt ein so ein Riesenbier, das wäre schon was Feines, ne? Ja, das fand
jetzt
ich richtig
ein Riesenbier.
Geil.
Oh, Shoutout auf jeden Fall an den Mann, der dafür die Übersetzung zuständig ist. Der wird das wahrscheinlich auch nicht hören, also zweites sinnloses Shoutout, aber hat er sich auf jeden Fall verdient. Was haben wir heute vor, mein Lieber? Du hast es schon geteasert, dritte Folge unseres Season Previews, den wir ja geviertelt haben in diesem Jahr, das heißt quasi vorletzte Folge. Dieses Mal Nummer 3, wir sind Western Eastern Conference mäßig unterwegs, jeweils in einer Episode. Heute, wenn ich mich nicht irre, die Plätze 7-4.
Das also müsste richtig sein, ja.
Sind absolut in den Playoffs angekommen. Jedes der Teams, was wir besprechen, ist ein Playoff-Team. Wir gehen tatsächlich heute grinden sogar schon in den Homecourt-Bereich rein.
Oh, ja.
Und haben uns dann wirklich die absoluten Top-Teams für die nächste und letzte Preview-Episode in der nächsten Woche aufbewahrt. Also wir gehen da ganz schön von hinten nach vorne, die Top 3 jeder Conference dann nächste Woche. Und dieses Mal 7-4, hab schon wieder ein bisschen Bock, ey. Also es ist echt, mit jeder Episode macht es mehr Spaß, einfach weil die Teams besser werden. Ich finde das eine schöne Entwicklung. Also
ja,
wir haben uns so die eigene Vorfreude ein bisschen gesteigert.
Ja, das stimmt. Also mir macht auch immer sehr viel Spaß, war auch schon immer so, auch über die Müllteams zu reden. Und was sich da so ein bisschen verändert hat, ist auch schön, aber du hast schon recht. So jetzt, wo wir wirklich satt in den Playoffs sind und gerade im Westen haben wir haben sie ja eigentlich fast die großen 7 genannt, die für uns Playoffs Locks sind. Da wird es einfach richtig interessant. Da kann ich auch jetzt schon mal teasern, waren wir uns das einzige Mal uneinig heute. Also du hättest eigentlich ein Team da jetzt in dieser Episode gesehen, was ich in der nächsten Episode gesehen habe. Ich habe dich überzeugen können. Im Osten waren wir uns komplett einig und dann schauen wir mal. Also heute nochmal 4 Teams pro Conference, wird auf jeden Fall wieder, ja, 1,5 Stunden mindestens, eher wahrscheinlich 2. Und dann in der nächsten Episode, das ist nämlich auch ganz geil, wer mitgezählt hat, gibt es dann nur noch 3 Teams pro Conference und dafür sparen wir uns dann ein bisschen Zeit auf, dass wie immer oft gefordert, gern gesehen, unsere Bold Predictions noch folgen werden in der nächsten Episode. Da werden wir uns schön was ausdenken und das geht natürlich immer maximal in die Hose.
Es wird auch dieses Jahr vor allem bei mir maximal wieder in die Hose gehen, weil, also ich weiß gar nicht, was meine Quote bei wirklich durchgegangenen Bold Predictions ist. Ich glaube, als ich das in einem Jahr mal halbwegs ernst genommen habe, war es gar nicht so schlecht. Das hat mir aber weniger Spaß gemacht und dann bin ich wieder den kompletten 180 gegangen, irgendeinen Schwachsinn ausgedacht, damit es wenigstens Spaß macht. Also ich finde, ja, da muss man auch einfach, Sympathie trumpft bei mir immer noch fachliche Kompetenz und das wird auch immer so bleiben. IGVS in der Nutshell.
Ins Gesicht von Stormeyer. Den eigenen Spaß haben trumpft Kompetenz, ja, sehr, sehr gut. Ja, wo willst du anfangen? Machen wir wieder Osten, haben wir, glaube ich, bisher immer gemacht, oder gehen wir direkt mal in den Westen?
Ich glaube, wir haben ein bisschen durchgetauscht, glaube ich. Aber ich weiß es nicht. Ich habe mich in beiden Conferences sehr, sehr schwer getan, diese Teams in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen. Wir waren uns nicht ganz einig, hast du eben schon gesagt, kommen wir später nochmal drauf. Im Osten waren wir uns zumindest einig, welche Teams es sind. So, von daher würde ich sagen, fangen wir im Osten an. Reihenfolge war bei mir wieder extrem schwierig. Ich bin ein bisschen subjektiv geprägt, was eines der Teams angeht. Insofern ist mir das sehr schwer gefallen. Wir waren dann tatsächlich, der Vorschlag, den ich gemacht habe, was die Reihenfolge angeht, den hast du so durchgewunken. Also das wäre wahrscheinlich auch deine gewesen. Finde ich aber schon wahnsinnig schwierig. Also wenn man sich auch die Over-Under anguckt, wo wir dann jeweils am Ende des Segments nochmal drauf kommen, die sind verhältnismäßig dicht beieinander, ist es wahnsinnig schwierig. Also diese mittelmäßigen bis borderline guten Teams im Osten sind wirklich Sackhaare auseinander. Von daher ist das, glaube ich, was, womit wir einfach mal anfangen können. Und du kannst mal ein bisschen erzählen, was bei dem Team, was wir hier an Platz 7 haben, also als Playoff-Team, als quasi zweitschlechtestes Playoff-Team, wenn man so sagen will, in der Eastern Conference, was da passiert ist und was so die großen Überschriften für dieses Jahr sind.
Ja, dann kommen wir jetzt zu dem 7. Team und da werden sich viele wundern. Platz 7. Ich glaube, einige sehen die ein bisschen höher und vielleicht sogar mit einer Chance auf Homecourt zu contenten. Wir werden, glaube ich, später erklären, warum das unserer Meinung nicht der Fall ist. Das sind eigentlich die Rising Stars und so Most Improved Team der letzten Saison, könnte man fast sagen. Die Indiana Pacers, die einen Großteil der Saison ohne Victor Oladipo absolvieren mussten, sich da ja stark gehalten haben, kann man mal sagen. Fünfter sind sie am Ende geworden, 48 und 34. Aber Victor Oladipo ist eben Thema Nummer 1, wird ja wieder eine Menge Zeit verpassen. Aktuell schielt man da so ein bisschen vielleicht aufs All-Star-Break. Er macht schon aktuell so ein bisschen so Non-Contact-Drills und ist da schon wieder im Training. Aber es gibt keinen Timetable und das wird auf jeden Fall eine Weile dauern. So, das ist natürlich ein großer Grund, warum die Pacers sich nicht verbessert haben, obwohl natürlich ein bisschen was passiert ist. Also erstmal in der Free Agency, die große Story ist, denke ich mal, Malcolm Brogdon. Das Sign-and-Trade, 4 Jahre, 85 Millionen hat der Mann bekommen, wird jetzt die 1 übernehmen, nachdem Darren Collison sich ja den Mormonen angeschlossen hat und nicht mehr für die Pacers auflaufen. getroffen wird. Dafür mussten sie einen First-Rounder und zwei Second-Rounder abdrücken an die Bucks. Jeremy Lamb, auch eine sehr schöne Free-Agency-Edition, 31 Millionen, 3 Jahre. TJ McConnell als Backup-Point-Guard. Das ist auf der Haben-Seite, ist auch alles sehr, sehr schön. TJ Warren gab es dann ja auch oben drauf von den Suns geschenkt in diesem, ja, fragwürdigen Move meiner neuen Suns. Aber es ist ja auch ein bisschen was auf der Abgangseite. Also mit Thaddeus Young, Tyreek Evans ein bisschen in Klammern, weil nach der unglaublich starken Saison 17-18 und 18-19 war dann ein bisschen enttäuschender. Aber gerade auch Bojan Bogdanovic, Corey Joseph und eben, wie gesagt, Darren Collison, Shoutouts gehen raus an die Mormonen. Ich kann das immer noch nicht glauben, ne? Die Story ist wirklich so krass.
ist halt
wirklich Qualität gegangen. Und wenn du alles mit einberechnest, Abgänge, Zugänge und dann mit einrechnest, dass Oladipo fast die Hälfte der Saison verpassen könnte, dann sind die Pacers einfach nicht besser geworden. Und es gibt sogar einen Case dafür zu sagen, sie sind ein kleines bisschen schlechter geworden. Und ich bin eher in dem Camp, deswegen fühle ich mich auch echt wohl damit, sie jetzt in dieser dritten Episode, sie wirklich als Letzter in diesem Vierersegment zu sehen.
Ist bei mir ein bisschen ähnlich. Man muss, glaube ich, zu unserer Entschuldigung sagen, oder zumindest bei mir ist das so, dass die Pacers so ein bisschen die Blazers des Ostens sind. Ich traue dem Braten jedes Jahr nicht so richtig über den Weg und neige eher dazu, sie so ein bisschen unterzubewerten. Ich weiß gar nicht genau, warum. Es hat jetzt keine Sympathie- oder Antipathiegründe. Ich finde es eigentlich ein geiles Team. Irgendwie ein sehr sympathischer Coach und einfach eine rundum positive Story in den letzten Jahren gewesen. So, von daher hat es damit nicht so viel zu tun. Ich traue dem Braten irgendwie noch nicht so ganz. Für mich sind sie auch im letzten Jahr ein Team gewesen, was eher so ein bisschen über den Verhältnissen gezockt hat, über der eigentlichen Qualität auch am Ende die Wins geholt hat. Sie sind Fünfter geworden im letzten Jahr, 48 Wins, also wirklich an der Kante zu 50 Wins irgendwie rumstolziert letztes Jahr. Das sind sie für mich irgendwie ehrlicherweise nicht. Also wenn du mir jetzt sagst, du hast den Victor Oladipo für eine volle Saison dabei von, was war es, 2017, 2018, als er wirklich eine sensationelle Saison gezockt hat, 23 Points per Game, super effizient, geil verteidigt und so weiter und so fort. Also wirklich maximal großartige Saison. Wenn du mir den für 75 Spiele gibst, dann ist das ein Team, was für mich wirklich real ist und was im Osten auf jeden Fall auch um Homecourt contenten würde. Den hast du halt aber nicht. Und dann bin ich schon bei dir. Die Abgänge lesen sich jetzt gar nicht so super spektakulär irgendwie. Ja, da ist schon ein bisschen Qualität gegangen. So großer Fan von Corey Joseph bin ich immer gewesen. Darren Collison, so, ich weiß nicht, ob Rest in Peace da der richtige Ausdruck ist, aber auf jeden Fall eine lustige Veranstaltung, so eine der witzigsten Stories. Tyreek Evans, hast du recht, hatte nicht mehr die ganz große Qualität, aber trotzdem ein Junge, der dir irgendwo, finde ich, noch hilft. Thaddeus Young, der jetzt bei meinen Bulls gelandet ist, ist halt ein Qualitätsbasketballer. So, der gewinnt dir jetzt nicht irgendwie 15 Spiele im Jahr. Aber das ist schon jemand, der zocken kann. Wenn du auf die Haben-Seite guckst, ich bin maximal riesiger Fan von Malcolm Brogdon. Das ist für mich ein riesen Upgrade, was sie sich da auf der 1 geholt haben, der da wunderbar reinpassen wird. Aber das wiegt für mich dann die Abgänge nicht so richtig auf. Das ist mehr oder weniger so ein Wash. Für mich haben sie dann in der Summe letztes Jahr eher ein bisschen überperformt. Auf dem Flügel mache ich mir so ein, zwei Sorgen. Natürlich hast du mit TJ Warren und Jeremy Lamb vor allem mal zwei Jungs, die offensiv sofort da sein sollten. Mit TJ Warren jemand, der auch einfach selber createn kann und da so ein bisschen die Lücke füllen kann, die Oladipo da erstmal lassen wird. Aber sind die beiden wirklich in Summe dann so viel besser als irgendwie die Lücke, die Bogdanovic reißt? Vielleicht ein kleines bisschen, vielleicht ist das mehr oder weniger die gleiche Produktion, die du dann aus den beiden bekommst. Eigentlich sollten sie ein kleines bisschen besser geworden sein. Für mich sind sie es nicht. Ich habe ein kleines Problem mit der Bank, gerade solange Oladipo nicht da ist, ist da für mich jetzt nicht so super viel Qualität. Also wenn du mal reinguckst, wer dann wirklich in der Rotation da rumlaufen wird, gefällt mir jetzt nicht so wahnsinnig gut. Ich habe Probleme mit der Rotation auf 4 und 5, nicht mit Sabonis Turner. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, wie wir das Pairing sehen. Dahinter kommt aber nicht mehr so viel. Von daher ist es für mich so in Summe überperformt letztes Jahr, nicht wirklich besser geworden. Defensiv ein, zwei Fragezeichen, sind sie für mich ein Team, was ein Playoff-Team ist, da sind sie für mich auch relativ klar, aber nach oben sehe ich da auch ohne Oladipo nicht viel Fantasie, von daher an 7 fühlt sich für mich tatsächlich sackrichtig an.
Ja, das sind so ein, zwei Punkte, gerade auch Thaddeus Young, da könnte man zwar sagen, obwohl er definitiv ein Qualitätsspieler ist und auch gerade defensiv immer solide war, einfach ein High-Energy-Guy, auch glaube ich gut für den Locker-Room, der wird da fehlen, der macht aber schon natürlich einen Platz frei für vielleicht einen zusätzlichen Shooter, ein Segment, was er einfach nicht in seinem Game hatte, aber im gleichen Atemzug geht halt der mit Abstand beste Shooter des Teams halt weg in Bojan Bogdanovic und wird meiner Meinung nach halt nicht richtig ersetzt. So, ich weiß nicht, ob Doug McDermott dann wirklich die 30-Minuten-Rolle für die Pacers spielen kann. Es ist schon, also rein shooting-technisch ist das ein bisschen wenig und ich gucke da gerade auch auf die 1 und ich stimme dir zwar zu, ich war ein riesen Darren Collison-Fan, aber gerade vom Two-Way-Faktor ist Malcolm Brogdon ein Upgrade, bin ich bei dir, aber ich mache mir da wirklich Sorgen. Also auch der Vertrag, 85 Millionen, das geht schon irgendwie in Ordnung in der heutigen NBA. Das ist jetzt nicht wahnsinnig überbezahlt, aber für mich unterschätzen, glaube ich, viele, bei den Bucks war er halt der viertwichtigste Spieler, so, und hat da als Point Guard in einer Rolle agiert, die einfach ganz, ganz anders sein wird. Und gerade in der Zeit mit ohne Oladipo wird er einfach viel mehr Verantwortung übernehmen müssen. Und ich weiß nicht, das wird sein Leben definitiv nicht leichter machen. Ich weiß auch nicht, ob er die Effizienz, dieses 50-40-90, wo er auch mal wirklich nah dran ist, ob er das so liefern kann. Und da könnte so ein bisschen Qualität durch vielleicht mindernde Effizienz einfach einhergehen. Also für mich ist Malcolm Brogdon nicht der Point Guard, der jetzt wirklich dir die Offense komplett anführen kann. Und wenn ich mir so, ja, wenn ich mir das Lineup einfach mal so angucke, wird er das machen müssen. Und dann sind die Pacers für mich gerade im Vergleich zu den sehr guten anderen Teams im Osten, die wir jetzt davor sehen, einfach einen kleinen Tick schlechter.
Wie gesagt, das große Fragezeichen ist für mich die Frage, wann und in welcher Verfassung kommt Oladipo zurück. Das ist die große Überschrift. Der wird eine ganze Menge der Spiele verpassen. Von daher spielt das natürlich eine Rolle in diesem Ranking. So, wenn er dabei wäre, wie gesagt, für mich sind sie klar besser, weil dann auch genau das, was du eben bei Brockton ansprichst, eben besser funktioniert, weil Oladipo dann createn kann, mal den Point Guard memen kann und Brockton eben genau diese ergänzende, substitutive Rolle einnehmen kann, die er bei den Bucks halt hatte. In der perfekten Welt, wenn alle fit sind bei den Pacers, wird das da auch ähnlich sein, weil du irgendwie Scorer um ihn rum hast, wie ein Oladipo, wie ein Warren, wie ein Sabonis, wie ein Miles Turner, dass er da auch irgendwie sowas wie die vierte Option offensiv sein kann, dann ist das theoretisch für mich auch ein sehr, sehr, sehr schöner Fit rein, was so Teamdynamik angeht. Das wird am Anfang erstmal noch nicht so unbedingt der Fall sein. Da wird er wahrscheinlich deutlich mehr machen müssen als im letzten Jahr. Da waren es, glaube ich, 51, 43, 93, also völlig crazy. Da kann man vermutlich ein mittelschweres Löckchen machen, dass das dieses Jahr etwas runtergehen wird in der Effizienz. Und dann ist es für mich einfach fehlende Tiefe. So, Doug McDermott, ich bin als alter Bulls-Fan auch ein Fan von ihm immer gewesen. So, der sollte keine 30 Minuten für dich spielen, jedenfalls nicht, wenn du ein wirklich gutes Team sein willst. Wenn er 20 Minuten spielt in einer klaren Rolle, offensiv grünes Licht hat, kann funktionieren. 30 Minuten finde ich ein bisschen schwierig. Und dann bin ich relativ schnell tatsächlich bei dem nächsten Fragezeichen und das ist der Frontcourt. So, ich finde das Pairing Sabonis-Turner eigentlich ganz gut, auch wenn das schon ein Stretch ist. So, gerade in den Playoffs im letzten Jahr hat es überhaupt rein gar nicht funktioniert. Da haben die Pacers aber an sich auch andere Probleme gehabt. Ich finde, es gab schon Elemente zwischen den beiden, wo man sich vorstellen kann, dass das funktionieren kann. Sie können beide mit dem Ball in der Hand ein bisschen was anfangen. Also man liest hier und da auch immer wieder von so einem potenziellen 4-5er Pick-and-Roll, weil beide zumindest mit dem Ball in der Hand ein bisschen was anfangen können. Bin mir immer noch nicht so sicher, wie geil dieser Fit eigentlich am Ende des Tages ist. Kann man schon vorstellen, dass du es hinkriegen kannst. Aber dahinter ist halt gähnende Leere. Also wer ist denn dann die nächste Option auf 4 und 5? Also sollte da nur eine kleine Verletzung mal für 3, 4, 5 Wochen oder was kommen für einen der beiden, wird da schon relativ schnell ein riesiges Qualitätsloch deutlich und da kommt von der Bank dann einfach nicht mehr viel. Grundsätzlich finde ich die Bank nicht wahnsinnig gut besetzt. So, ich bin jetzt auch nicht der größte TJ McConnell-Fan. Das kannst du schon machen, so als zweiten, dritten Point Guard ist schon in Ordnung. Aber da ist schon relativ große Lücke zwischen Starting Five und Bench so und dann ist es für mich in der Summe einfach nicht genug, um besser zu sein als die Teams, die gleich alle noch kommen, weil das auch einfach relevant vernünftige Teams sind. Insofern für mich gar nicht so sehr super kritisch mit den Pacers. Aber einfach ein Team, wo ich die anderen besser sehe tatsächlich. Je länger wir drüber reden, desto klarer bin ich mir eigentlich in der Entscheidung. Ist ganz gut. Dafür mag ich diesen Podcast.
Ja, also ich bin mal gespannt und dann auf A5. Mal schauen, vielleicht ist ja Goga Bitadze, man würde ihn höchstwahrscheinlich nicht so aussprechen, aber ehrlich gesagt, ich kenne den Mann nicht wirklich. An 18 haben die Pacers ihn gepickt. Man guckt da so ein bisschen und zieht da natürlich gerne, weil unathletischer, aber trotzdem wahnsinnig skilled Center. Kommt natürlich direkt Nikola Jokic-Vergleich. Sollte er der nächste Nikola Jokic sein, dann mal gucken. Vielleicht hat er ja schon Richtung Mitte, Ende der Saison Impact für die Pacers. Ein paar Minuten wird er höchstwahrscheinlich spielen, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Aber auch da gehen die Kritiker ja ganz gerne ran und fragen sich, warum nimmt man diesen Pick nicht und flippt den irgendwie für einen Rotation-Guy, für wirklich einen Qualitätsspieler, den du von der Bank bringen kannst oder irgendwas. Wenn du wie die Pacers offensichtlich relevanten Basketball spielen willst und wieder in den Playoffs stehen willst, dann wäre das vielleicht der bessere Move gewesen. Aber ja, scheinbar sind sie sehr überzeugt, was den guten Goga angeht. Wir sind alle sehr gespannt und werden das verfolgen. Aber weiß ich nicht, für mich reicht's hinten raus nicht. Dann gucke ich dann zu einem Miles Turner und der müsste dann jetzt wirklich endlich mal dieses Breakout-Year haben. So, er hat eine starke Saison gespielt und war auch relativ lange so ein bisschen in Defensive Player of the Year Diskussion mit dabei, auch vollkommen zu Recht. Er hat da wirklich große Schritte nach vorne gemacht und war wirklich ein guter Rim Protector, hat nicht nur seine Blockzahlen nach oben geschraubt, 2,7 waren es glaube ich in der letzten Saison, sondern war auch wirklich eine Präsenz. Ich bin kein großer Fan von diesem Pairing, bin ich ganz ehrlich. Sabonis, Turner, nee, also ich bin fast sogar ein größerer Sabonis-Fan als Turner und ich glaube, es könnte halt eine Thematik werden, dass du vielleicht am Ende der Saison, gerade wenn es auch das Worst-Case-Szenario eintreten sollte, wir werden bei Best-Case, Worst-Case oder den Over-Unders vielleicht ein bisschen drauf kommen, vielleicht guckt man, ob man einen der Jungs vielleicht nicht einfach traden muss.
Finde ich sehr stabil und dieser Podcast hat natürlich auch immer so dieses kleine Element, dass wir uns selber dafür feiern können, wenn wir irgendwann mal mit irgendwas richtig lagen. Und jetzt ist dieser Moment für mich gekommen. Ich bin immer schon deutlich, bevor dieser Mann irgendwie diesen ich weiß nicht, ob Turnaround das richtige Wort ist, aber sich so ein bisschen in die Herzen vieler Jungs gezockt hat, ein riesen Fan von Sabonis gewesen und habe damals in seinem Trade, wo er wirklich ein nicht so wahnsinnig relevantes Piece war, schon gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass dieser Junge tatsächlich Blinkerling, siebter Gang, Miles Turner überholen wird und irgendwann der größere Name, aber der bessere Basketballer sein kann. Stand heute ist er das nicht. Ich sehe nach wie vor das Potenzial. Von daher kann ich das verstehen, wenn man vielleicht tatsächlich so ein Fass mal aufmachen würde. Ich sehe das Pairing, glaube ich, zumindest im Reagenzglas ein bisschen weniger kritisch als du. Miles Turner hat eigentlich die Range, die ein Sabonis braucht, um dann sein Post-Up-Game irgendwie auf den Platz bringen zu können. So richtig geil hat es ja nicht funktioniert. Ich bin noch nicht so weit, dass ich das abschreiben würde. Von daher bin ich da erstmal, sagen wir mal, neutral.
Ich sehe aber Sabonis halt auch als Fünfer. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich möchte ihn nicht auf der 4 sehen. Ich kann mir ein Team mit Sabonis auf der 5 einfach wahnsinnig geilen Basketball vorstellen, sehen, vorstellen, was auch immer.
So.
Aber das ist einfach der Fall, weil der Mann kann viel am Ball, du kannst viel durch ihn durchspielen, wirklich da im High Post als Ballverteiler, als jemand, der wirklich auch mal den Ball handeln kann, hast du ja eben drüber gesprochen und ich sehe ihn da ganz klar als Fünfer. Du hast da halt das Problem, dass beide Jungs Qualitätsspieler sind und dann du dementsprechend auch beide halten willst, aber viele Teams haben da wirklich den Fehler schon gemacht, da zu lange dran festzuhalten und nicht den richtigen Moment einfach zu nehmen, um zu sagen, so, Jungs, ihr seid beide geil, aber wir müssen uns jetzt für einen entscheiden und den anderen müssen wir halt mit maximum Value flippen, so. Und für mich könnte diese Saison der Zeitpunkt sein, vielleicht strafen sie mich Lügen, Sabonis wird mit Sicherheit auch weiter an seinem Dreier gearbeitet haben und deutlich mehr schießen, reicht halt nicht aus, wenn er, ich glaube, er hat wirklich fast gar keine genommen in der letzten Saison, Miles Turner vielleicht 2,5, das ist zu wenig auf der 4 und der 5, gerade wenn du einfach die Jungs nicht drumherum hast, vor allen Dingen ohne ein Oladipo, die das kompensieren können.
Alright, dann würde ich mal behaupten, gehen wir rüber zum Over-Under und wahrscheinlich
das ist es keine große Überraschung. Das könnte mal wieder der Undertaker werden hier, gerade bei dir und ich nehme auch.
Wir sind bei 46.
Ich weiß nicht mal, was das Over-Under ist. Ich hätte eh das Under genommen, egal was du mir jetzt gesagt hättest.
Nachvollziehbar, wenn man unserer Argumentation selber folgt, unserer eigenen Argumentation, dann kann das nur der eine Weg sein. Ich sehe sie da nicht wahnsinnig deutlich drunter. Ich sehe sie als plus 500 Team, also mindestens
und die Pisten mindestens sind dahinter und so weiter, ja.
Definitiv, aber 46,5, also 47 Wins scheint mir sehr, sehr, sehr viel. Von daher gehen wir beide under. Der Undertaker ist für den Moment zumindest erstmal wieder da.
Ja, geil. Dann gehen wir rüber zum nächsten Team. Und jetzt wird es für dich sehr, sehr interessant. Und das ist natürlich der kleine Spoiler. Die Miami Heat haben wir auf Platz 6. Immerhin, kann man fast sagen. Das hat natürlich mit einer Personalie zu tun und das ist dein absoluter Lieblingsspieler, Jimmy Butler, der da jetzt vor allen Dingen auch schon in den ersten Trainingswochen oder jetzt auch in der Preseason im Training für etliche virale Clips wirklich gesorgt hat, wenn er da schön sein Rookie da swattet da unterm Korb und den danach noch ein bisschen durchbeleidigt, da schön ein bisschen Trash-Talk macht, mit maximaler Intensität da agiert, dann kursieren da wieder so Stories, Training wird angesetzt, 10 Uhr morgens, Jimmy Butler ist einfach in der Nacht schon da, 3.30 Uhr und fängt an zu trainieren, danach machen sie ihm irgendwie Spieler nach und alle sind schon um 3.30 Uhr da. Es tut sich einiges in Miami. Jimmy Butler hat definitiv frischen Wind reingebracht. Und dann müssen wir jetzt mal schauen, wenn wir darüber diskutieren wollen, wie weit es wirklich da gehen kann. Ansonsten ist nicht allzu viel passiert. In diesem verrückten 4-Team-Trade ist ja Hassan Whiteside auch gegangen. Da werden wir auf jeden Fall auch kommen. Thema Addition durch Subtraktion ist da mal mit einigen Ausrufezeichen zu versehen. Und in diesem Trade musste aber auch, das ist glaube ich das größte Negative, Josh Richardson, über den wir schon natürlich im Zuge der besten Offseason mit den 76ers geredet haben, die in dieser Podcast-Episode nicht vorkommen werden, Spoiler. Und dann, ja, Myers Leonard ist auch noch mit dazu, das war schon, aber du kannst jetzt glaube ich erstmal anfangen und übernehmen, ja, wie du den Jimmy Butler-Move siehst. Hast du natürlich schon gemacht, aber die Frage ist eigentlich, wir haben sie jetzt am Platz 6, interessiert mich direkt, siehst du da wirklich noch ein Best-Case-Szenario, in dem Jimmy Butler die Heat einfach noch weiter tragen kann, als wir es jetzt in unserem Ranking erstmal haben?
Halb Mensch, halb Maschine, mein Jimmy, ey. Also ich habe ja schon drüber geredet, wie ich dazu emotional stehe. Ist für mich eine 10 aus 10, dass er bei den Heat gelandet ist. Das könnt ihr alles in vergangenen Episoden nachhören. In der Offseason ist ansonsten tatsächlich nicht so sensationell viel passiert. Also ja, Dwayne Wade wurde retired und so weiter und so fort. Hassan Whiteside endlich abgeladen. Sorry dafür, aber das ist nun mal das, die Formulierung, die man da treffen muss. Am Ende des Tages kann man es ein bisschen runterdampfen. Sie haben Josh Richardson abgegeben, mehr oder weniger Jimmy Butler dafür bekommen. Und der Rest ist in etwa so wie vorher, mit 1, 2, 3 lustigen Randnotizen auf jeden Fall, mit einem Dragic, der eigentlich schon weg war, dann auf einmal doch wieder da war und 1, 2, 3 anderen lustigen Geschichten, die da passiert sind. Aber das ist im Kern das, was in dieser Offseason passiert ist. Wenn du mich fragst, ob er sie wirklich viel weiter tragen kann, würde ich sagen, ja, mit Einschränkungen. Die große Überschrift in dieser Offseason und auch in der Bewertung der Miami Heat ist halt für mich nach wie vor die Frage, was kommt da noch? Also was passiert als nächstes? Wir alle wissen irgendwie, dass sie an Russell Westbrook dran waren, dass sie da mehr oder weniger Frontrunner waren und eigentlich die meisten davon ausgegangen sind, dass das passieren würde. Ist dann am Ende anders gekommen. Jetzt ist Chris Paul eben der Nächste, der da ganz oben auf der Liste steht. Meine Emotion dazu ist relativ klar. Das wäre für mich ein mittelschwerer Stich ins Herz, wenn Chris Paul am Ende bei den Miami Heat landet. Rein sportlich wäre das natürlich das nächste monströse Upgrade. Insofern kann man mal davon ausgehen, dass da noch irgendwas passieren wird. Jetzt ist es in den letzten Tagen und Wochen ein bisschen ruhiger geworden um die Personalie. Ich würde sagen, wenn man so 2-3 Wochen zurückdenkt, war das eigentlich mehr oder weniger Konsens, dass er da früher oder später landen wird. Jetzt ist es etwas ruhiger geworden. Ich glaube, die Chancen, dass er da am Ende des Tages aufschlägt, sind nach wie vor nicht ganz so klein. Miami will einen weiteren Star. Chris Paul haben sie da oben auf der Liste. Von daher muss man das da für mich mit einrechnen. Rein sportlich, wenn wir vom Status quo ausgehen, macht Jimmy Butler sie besser, definitiv, weil er auch einfach diese Lücke füllen kann, der unangefochtene Star und Leader dieses Teams zu sein, sowohl neben dem Platz, du hast es eben skizziert, ob er das immer auf die richtige und konstruktivste Art macht, haben wir auch schon 500 Mal drüber geredet, aber seine Work Ethic ist einfach verdammt nochmal über jeden Zweifel erhaben, so mehr geht einfach nicht, als der Kerl reinbringen kann, da können sich die jungen Leute da ein bisschen dran orientieren, ein bisschen dran aufrichten. Da wird er sie besser machen. Er ist auch der bessere Basketballer als Josh Richardson, auch wenn wir in der Philly-Episode nochmal darüber sprechen würden, ob nicht vielleicht Philly auch in diesem selben Konstrukt durch den Tausch besser geworden ist. Das ist zumindest meine These. Jimmy ist jetzt einfach die ganz klare Nummer 1. Es ist der Go-To-Guy. Es ist der hinten raus übernehmen wird. Das hat er in all seinen Teams in den letzten Jahren gemacht. Das wird ihnen fehlen, beziehungsweise hat ihnen gefehlt. Und in diesem eigentlich mit so einer relativ flachen Hierarchie ausgestatteten Team kann ich mir vorstellen, wenn du es richtig zusammenbringst, und das traue ich Eric Spoelstra als Top-5-Coach der Liga einfach zu, dass sie es schaffen, ein System zu etablieren, was ähnlich funktioniert wie die letzten Jahre, wo ein Dragic scoren wird, wo ein Dion Waiters scoren wird, wo ein Adebayo scoren wird, wo wahrscheinlich ein Kelly Olynyk, ein Derrick Jones Jr., vielleicht ein Justice Winslow scoren wird, die alle relativ eng beieinander sein werden am offensiven Ende, was so den Output angeht. Und wenn es wirklich drauf ankommt und richtig Game on the Line ist, dann hast du jetzt halt mit Jimmy einen der klatschesten Jungs der Liga. Den hatten sie vorher nicht. Der wird sie da besser machen. Von daher werden die Heat für mich ein richtig, richtig relevant gutes Team sein. Ohne noch einen echten dicken Move dazu. Ehrlicherweise aber auch keins, was jetzt richtig Trouble machen kann. Da fehlt mir dann die Tiefe und 1, 2, 3 andere Sachen. Das ist so ein bisschen die große Überschrift. Was passiert da noch? Aber sie sind definitiv durch Jimmy. Jedes Team ist durch Jimmy Butler erstmal ein geiles Team. Was du auf der Uhr haben musst, solange der Kerl noch in seiner Prime ist, ist das einfach ein unfassbar geiler Buffer. So, der macht dich gut. Jimmy Butler macht dich gut. Das ist ähnlich wie Macht dich krass von Daniel Aminati. Jimmy Butler macht dich gut.
Ja, ich glaube, da hat er halt einfach auch das richtige Team. Also man darf das nicht vergessen. Bei den Wolves war das eine schwierige Sache, weil da mit so jungen Hüpfern reinzugehen, die trotzdem gerade mit einem Towns sich schon als Superstar sehen und mit einem Andrew Wiggins, der ja in einer schwierigen Phase seiner Karriere steht, bezahlt wird wie ein Star, wie ein Superstar, aber weiter und vorne entfernt ist einer zu sein. Das war einfach ein Pairing, das hat nicht funktioniert. Und ich kann mir bei den Heat wirklich gut vorstellen, dass Jimmy da als Führungsspieler und als Leader akzeptiert wird. Und zwar wirklich von allen. Also da hört man bisher nichts anderes. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das im Konstrukt mit Spoelstra, der doch einfach ein erfahrener Coach ist, mein Gott, Alter, der hat LeBron durchmachen müssen. Der hat LeBron durchmachen müssen, der auch Gerüchte sagen, der hat nach einem halben Jahr auch gesagt, Spoelstra muss gehen. So, dann hat aber Pat Riley gesagt, nein, ich behalte den auf jeden Fall als Trainer. Und dann haben sie sich zusammengerauft und Eric Spoelstra hat sich den maximalen Respekt von LeBron James erarbeitet. So. Und wer das geschafft hat, der wird auch mit dem Quer- und Charakterkopf von Jimmy Butler umgehen können. Da gehe ich mal davon aus. Es ist sehr schwer zu sagen, was mit den Heat passiert, weil die Personalie Goran Dragic wirft halt einige Fragezeichen auf. Erstmal, der Mann ist inzwischen 33, war lange verletzt. Inzwischen gehen auch schon die ersten Berichte raus, in denen thematisiert wird, Goran Dragic wird mehr Pausen sich gönnen. Er lässt jetzt gerade auch schon einige Trainings ausfallen, wird wahrscheinlich auch mit Sicherheit nicht 82 Spiele spielen, selbst wenn er verletzungsfrei bleibt. Dann ist die Frage, ja, auslaufender Vertrag, Contract hier. Ja, und eben genau das Thema. Justice Winslow hat gesagt, er möchte der Point Guard sein, der Heat. Ich glaube auch, dass Eric Spoelstra diese Idee unterstützt. Aber Justice Winslow ist inzwischen eigentlich so gut und so wichtig für die Heat, dass er fast starten muss. Und was macht man dann mit dem Dragic? Er wird erstmal im Trikot der Heat bleiben, ist auf jeden Fall ein Trade-Kandidat. Ja, muss man mal schauen. Die beiden verstehen sich scheinbar gut. Justice Winslow hat ja schon den Winter aus den Segeln genommen und meinte, nee, ich weiß ja jetzt nicht, wie das hier aufgebauscht wird, aber Dragic und ich sind sehr, sehr close. Von daher ist ja auch eigentlich eine geile Geschichte. Ich meine, von einem Goran Dragic lernen zu können, das ist für Justice Winslow eine Top-Nummer. Und wenn du mir sagst, ein Dragic ist fit und spielt wirklich wieder Qualitätsbasketball für die Heat mit einem Jimmy Butler und mit einem Bam Adebayo, der ein maximales Breakout-Year haben wird. Also da könnt ihr euch schon mal gefasst machen. Wir sind schon beide sehr, sehr lange Fans von ihm. Und dass der jetzt wirklich Starting Minutes spielen darf, ja, das wird die Heat eine ganze, ganze Ecke besser machen.
Du hast natürlich diese Thematik mit Dragic und einem Winslow, die beide eigentlich zu gut sind, dass sie beide jederzeit auf dem Platz stehen sollten. Ich kann mir das durchaus auch mal nebeneinander vorstellen. So in Zeiten von positionslosem Basketball haben die Heat sowieso einfach ein Team, was randvoll mit solchen Jungs ist. Jimmy Butler kann auch mal über 10 Minuten dein Point Guard sein. Justice Winslow kann auch mal dein Smallball-Vierer sein, wie auch immer du diese Position dann bezeichnen willst. So, das kann schon nebeneinander funktionieren. Dragic, Winslow, wenn du davon Waiters rausnimmst und dann mit einem Butler, Olynyk und einem Adebayo, wie auch immer, den Frontcourt besetzt, das kann schon funktionieren. Also die werden beide auf ihre Minuten kommen. Ich gehe natürlich von einem kleinen, sagen wir mal, Bounceback hier von einem Dragic aus, der einfach kein gutes Jahr hatte. Muss man nicht drum herum reden. Ob er nochmal der richtig alte, weiß ich nicht, Phoenix Suns Prime Dragic werden kann, ist vermutlich unwahrscheinlich. Muss er zum Glück dank Jimmy Butler auch nicht. Es wird schon reichen, wenn er wieder der Dragic von vor ein, zwei Jahren ist, der einfach seinen grundsoliden Basketball auf die Platte bringt, der Offball funktioniert, der Onball funktioniert, der einfach ein guter Systembasketballer ist. Dann sind sie da für mich einfach ein grundsolides Team. Und natürlich, du hast es eben angesprochen, die ganz große Überschrift, ich rechne mit einem maximalen Breakout hier von Bam Adebayo und da spricht nun wirklich alles dafür. Also solltet ihr Fantasy-Basketball spielen und nicht so wie wir den Draft beide verpennen und vom Autobot den letzten Scheißhaufen zusammen gedraftet bekommen, dann draftet euch Bam Adebayo, Alter. Den wird man relativ spät bekommen. Er macht nicht so richtig viel kaputt und der Junge wird richtig Minuten kriegen und wird richtig abliefern.
Einer der Favoriten, also für den Most Improved Player Titel mit Sicherheit 100%. In dieser Saison. Da kann man davon ausgehen, das stimmt alles. Drittes Jahr, das erste valide Jahr für diesen Titel, obwohl es diese Regel offiziell natürlich nicht gibt. Bei uns gab es die schon, ja, seitdem es diesen Podcast gibt. Dann wird er seine Minuten natürlich vervielfachen. Waren ja schon fast 24 Minuten in der letzten Saison, aber da sollte jetzt auf jeden Fall eine 3 vorstehen. Und da muss man sich einfach drauf freuen. Der Mann ist einfach richtig, richtig gut. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt bei den Heat, was passiert. Ich habe so ein bisschen sportlich das Fragezeichen Thema Shooting. So, ich gucke auf das Line-Up und egal, wie du es machen willst, ob ein Winslow dein Vierer ist, ob du einen Olynyk reinschmeißt, der natürlich, was Thema Shooting ist, da ein guter Mann ist, ob du einen James Johnson nimmst, den du nicht vergessen darfst, ja, ist es mir fast ein bisschen wenig. Und Jimmy Butler ist bekannt dafür, dass er da auch eher ein Sturkopf ist. Man hat bei den Wolves immer schon gesagt, boah, Jimmy wird jetzt Dreier nehmen müssen. Er hat es einfach nicht gemacht, weil das nicht sein Game ist und er ja weiter so spielen möchte, wie er es macht. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass Jimmy da jetzt wirklich anfängt, 10 Dreier pro Spiel zu nehmen. Und dann könnte das fast ein kleines bisschen wenig sein. Thema Dion Waiters wird auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend. In der Preseason kam er bisher von der Bank, beide Male, selbst auch als Dragic und Butler beide ausgesetzt haben. Das hat ihm, glaube ich, nicht so gefallen, dass Dion Waiters ja, ein gewisses Ego hat, sollte bekannt sein, aber auch er hat im Interview ganz klar gesagt, ich möchte auf jeden Fall starten der nächsten Saison, das könnte also auch so ein bisschen problematisch werden, ja, ich sehe bei den Miami Heat tatsächlich auch so ein kleines, also das Worst-Case-Szenario wahrscheinlich ein bisschen tiefer als bei dir, aber Jimmy ist am Ende des Tages doch so gut, das muss ich ihm zuschreiben und der Rest ist auch okay in Verbindung mit dem Trainer, dass es für mich, ja, mit den Playoffs doch relativ realistisch reichen sollte.
Das geht runter wie Öl und ich bin schon grundsätzlich erstmal bei dir. Shooting wird ein Thema sein, so. Du hast einen Dion Waiters, der ein legitimer Dreier-Shooter ist oder das zumindest sein möchte und der das Ding regnen lässt, egal ob er das den trifft oder nicht. Jimmy hatte bei den Wolves mal kurz so eine Phase, wo er irgendwie an die 5 Dreier per Game irgendwie genommen hat und ihn auch relativ solide mit 38% getroffen hat. Aber ehrlicherweise muss selbst ich sagen, Jimmy ist halt kein richtig guter Dreier-Shooter und wird das in diesem Leben auch nicht mehr werden. Er ist ja jedes Jahr besser geworden. Er hat immer schon Saisons gehabt, wo er so ein bisschen aus dem Nichts, jetzt nie in dem ganz hohen Volumen, aber so an die 38% geschossen hat, was so eine Grenze ist, wo ich sagen würde, okay, das ist schon echt so sehr solide in dem Volumen. Dann ist es im Jahr danach auch gerne mal wieder völlig auf Anfang 30% eingebrochen. Man kann da nicht so richtig den Finger drauf legen, was man von ihm erwarten kann. Irgendwo mit bei 35-36% ist wahrscheinlich das, was er schießen wird. Das ist nicht ganz berühmt, das hilft ein bisschen, aber natürlich hast du so ein kleines grundlegendes Problem damit, dass dir halt so ein Wayne Ellington fehlt, der das Ding richtig regnen lassen kann. Ich bin ein Riesenfan von Derrick Jones Jr. von der Bank, der gefällt mir wahnsinnig gut, ist nur auch jemand komplett ohne Dreier. Das heißt, da wird es irgendwann, wird es da ein Thema geben. So. Und ich hoffe, dass Jimmy da sich ein bisschen mehr zutraut, weil er, glaube ich, jemand ist, der schon einen grundsoliden Dreier schießen kann, so. Ansonsten lässt halt Dion Waiters das verdammt nochmal regnen, damit kann ich leben. Oha. Ich bin nicht mit Zach Lowe zusammen auf seiner Insel. Ja, das ist halt, da siehst du ein bisschen, wo wir angekommen sind. Was die Heat grundsätzlich angeht, haben sie für mich keine riesige Range. Also es gibt kein Szenario, wenn man jetzt mal sowas wie Chris Paul ausblendet, indem sie 50 Wins holen. Es gibt für mich auch keins, wo sie unter 40 holen, also wo sie wirklich ein krachiges Team sind. Letztes Jahr waren es 39. Ich sehe sie da in einer relativ klaren Range. Das Over-Under wird hier bei 44,5 angesetzt. Ich hätte mir gewünscht, dass es ein Win tiefer ist, dann hätte ich mich besser gefühlt damit. Aber ey, das Team von Jimmy Butler, meine Fresse, natürlich gehe ich over, Alter.
Ja, ist schwierig. Ist wirklich genau die Range, wo ich sie vielleicht auch in einem normalen Szenario einordnen würde. Wenn ich jetzt draufgehen muss, jetzt werde ich hier langsam zum Undertaker. Ich gehe minimal under. Ich fühle mich mit den Heat an 6 eigentlich auch gar nicht so gut. Ich gehe minimal under. Also da muss schon viel zusammenlaufen. Und für mich, wie gesagt, gibt es absolut ein Potenzial dafür, dass es einfach eine Übergangssaison ist. Die erste Saison mit Jimmy, die erste Saison mit einem Adebayo und dann vor allen Dingen auch mit den vielen Altlasten, die bei den Heat ja irgendwie auch rein vertraglich doch noch da sind, wo man ausbessern wird. Bei den Heat wird es vor allen Dingen ab 2020 wieder ordentlich nach vorne gehen, da bin ich mir sehr sicher. Aber ja, Thema Transition hier könnte das der Fall sein. Es reicht gerade noch so für die Playoffs, aber dann vielleicht halt nur mit 42 Siegen.
Es ist trist, aber damit muss ich leben, das muss ich zur Kenntnis nehmen und rational kann ich diesen Case auf jeden Fall ein kleines bisschen nachvollziehen. Du hast Transition Year gesagt, ob das ein Transition Year für das Team an Platz 5 sein wird, ist die erste Frage, die ich da an dich habe. Es sind die Brooklyn Nets, die wir damit reingeworfen haben, die tatsächlich rein, was das Over-Under angeht, also wenn man den Wettquoten Glauben schenken soll, das in Anführungsstrichen schwächste Team sind der vier, die wir jetzt hier mit drin haben. Wir haben es da als zweitbestes gerankt. Da, glaube ich, gibt es relativ gute Gründe für. Sind für mich so ein Team, was echt unterschätzt ist mittlerweile und was viele einzelne Charaktere hat, die ein bisschen unterschätzt sind. Natürlich ist es in irgendeiner Art und Weise eigentlich ein Transition Year, denn Kevin Durant wird in diesem Jahr seine Füße nicht auf diesem Parkett abstellen. Kyrie Irving wird das. Die Frage ist, inwieweit können die Nets da trotzdem sportlich richtig relevant sein? Wenn wir sie an 5 haben, würde ich sagen, ist die Prämisse bei uns beiden, dass wir trotzdem glauben, dass sie auch ohne Kevin Durant tatsächlich einfach ein relevant gutes Basketballteam sein können. Da gibt es für mich auch relativ viele Gründe für. Die Offseason war nah an perfekt. Wir haben sie auch als das Team hier mit dabei, was einfach ein A+, eine 1+, eins mit Sternchen, was auch immer. Mit einem Kuss auf die Nuss, viel besser kannst du eine Offseason nicht machen. Wenn du Kyrie Irving und Kevin Durant signst, so, dann hast du schon mal verdammt viel richtig gemacht. Das kann auch das für mich nach wie vor bisschen seltsame Signing von DeAndre Jordan irgendwie nicht wirklich schlecht machen. Es ist eine ganze Menge passiert bei den Nets, kommen wir gleich drauf. Aber erstmal will ich von dir wissen, ist das ein Transition Year oder ist es irgendwie keins? Ist es ein Transition Year mit Benefits? Eins, was vielleicht die Überschrift hat, aber trotzdem sportlich einfach ein richtig gutes Jahr sein kann? Oder wie gehen die Nets in die Saison?
Ja, per Definition ist es natürlich irgendwie ein Transition Year, weil du, ja, machst die Transition in Richtung die Ära mit Kevin Durant ab Saison 2020. Und von daher muss man das so nennen. Aber für mich, nach der klassischen Definition, wie wir es eigentlich einordnen würden, sind die Nets so gut. Und ich sage auch ganz ehrlich, wird man später beim Over-Under bei mir hören, ich sehe die Nets persönlich vielleicht sogar ein kleines bisschen besser. Und gefährlich genug, habe ich auch in meinen Streams schon öfter mal gesagt, ich kann mir sie absolut an Platz 4 vorstellen in dem Best-Case-Szenario. So gut sind sie für mich. Sie waren schon immer ein tiefes Team, auch in der letzten Saison. Es hat so ein bisschen die Star-Power gefehlt. Das war immer die große Thematik. Aber die hast du jetzt mit dem Kyrie Irving einfach definitiv bekommen. Egal, was man persönlich von ihm hält, egal, was man von seinem Spielstil von ihm hält. Du ersetzt einen D'Angelo Russell, der für mich absolut zu Unrecht in der letzten Saison All-Star war und es eigentlich auch eher nicht mehr werden sollte in seiner Karriere. Sollte er zumindest im Westen bleiben, ersetzt du mit einem Kyrie Irving, der einfach eine ganze Ecke besser ist. Und zwar nicht nur eine Ecke, sondern wahrscheinlich zwei Klassen. Das macht sie auf jeden Fall schon mal ein paar Wins stärker, dass die Brooklyn Nets eins der bestgecoachten Teams ist, die einfach modernen Basketball wirklich personifizieren. Das ist auch kein großes Geheimnis. Du wirst hoffentlich eine ganz gesunde Saison von Caris LeVert haben, der eigentliche All-Star hätte sein sollen, hätte er sich nicht verletzt. Du kriegst von einem Rodion Skoruch, der als Rookie eine Riesenüberraschung war, wirst du eine Saison bekommen, in der er besser ist. Auch der hat klassischerweise wieder diese 20 Pounds an Muscle mit dazu genommen, aber auch da sieht man an Bildern, der ist wirklich was dran. Der ist nicht mehr so ein dünner Hering aus Europa. Der war ordentlich im Kraftraum, wird ready sein. Die Andre Jordan macht sie für mich auch besser, definitiv nicht schlechter. Wir haben ja schon in der letzten Episode drüber geredet, also in der Episode, über den wir über die besten Offseasons geredet haben und dass die da eins mit Sternchen sind, die Brooklyn Nets, haben wir ja schon etabliert. Ja, und wenn du dann wirklich, was wir gleich machen werden, einfach mal ins Depth-Chart reinguckst, die sind verdammt tief. Die werden ein richtig gutes Bank-Line-Up haben. Die ganzen Additionen gefallen mir gut, die kleinen, mit einem Garrett Temple, mit einem Taurean Prince, mit einem Wilson Chandler, mit einem David Nwaba. Das sind alles Jungs, die du reinschmeißen kannst. Und von daher, ich sehe die Nets wirklich richtig, richtig gefährlich. Nicht so, dass sie in den Playoffs jetzt vielleicht in den Conference Finals landen. Das ist vielleicht ein bisschen früh. Aber rein für die Regular Season, also ich werde das Over pounden, aber mal komplett. Und bin gespannt, wie du das später lösen wirst.
Ja, als ich das oberwertig genauso pounden, ich war tatsächlich ein bisschen schockiert, wie verhältnismäßig niedrig das angesetzt ist. Und ich kann es nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Ich bin erstmal grundsätzlich total bei dir, was so den sind die Nets besser geworden Case angeht. Für mich sind sie das ganz eindeutig. Da ist wahnsinnig viel passiert, super viel Turnover, wahnsinnig viele Jungs gegangen, wahnsinnig viele Jungs dazugekommen. Natürlich primär KD in seinem Sign-and-Trade und Kyrie in seinem Signing, DeAndre Jordan als große Nummer, aber dann eben auch, und das finde ich gerade echt eine unterschätzte Storyline, wirklich Qualitätsjungs hinten in der Rotation. Ein Garrett Temple, den du reinwerfen kannst, den Wilson Chandler, den du gerade angesprochen hast, Torian Prince, der für mich maximal untergeht in diesem ganzen Konstrukt, einfach ein richtig, richtig guter Zocker. David Nwaba, den ich bei den Bulls auch relativ viel sehen konnte, ist auch jemand, der jetzt nicht deine sechste Option sein sollte, aber wenn er die siebte, achte, neunte ist, gar kein Thema. Das heißt, sie sind wirklich sneaky tief. Sie geben mit D'Angelo Russell jemanden ab, der für mich nach wie vor immer noch mehr Fassade als wirklich Qualität dahinter ist. Irgendwie was wahnsinnig shiny und bling-bling-mäßig aussieht. Und natürlich kann der Kerl zocken. Ich bin aber 100% bei dir. Das hätte niemals ein All-Star sein sollen. Auch wenn das irgendwie rein numerisch man das verargumentieren kann. Sie haben auch Qualität verloren. Darf man irgendwie nicht unterschätzen. Damari Carroll ist weg. Ein Ed Davis, der ein grundlegend solider Backup-Center ist. Mit einem Jared Dudley eine Locker-Room-Präsenz, die da einfach wirklich relevant ist. Mit Allen Crabbe, jemanden, wo ich auch noch immer noch nicht weiß, was Allen Crabbe eigentlich ist. Ein Ron der Hollis Jefferson und so weiter und so fort. Also da ist eine ganze Menge gegangen. Aber, und da bin ich 100% bei dir, wenn ich ins Depth-Chart gucke, mir das Line-Up vorstelle, was dann irgendeine Kombination aus Kyrie, Joe Harris, Caris LeVert, ein Kuduc und dann, man weiß es nicht, ein DeAndre Jordan oder ein Jared Allen sein wird, zumindest werden die beiden da relativ viele Minuten sich irgendwo aufteilen, dann ist da einfach eine ganze Menge Qualität. So, das sind letztes Jahr 42 Wins gewesen, völlig legitim Sechster gewesen. Für mich gibt es eigentlich nur, also es gibt keinen einzigen Grund, wie das weniger Wins werden sollten. Ich verstehe es nicht. Nee. Also das ist für mich tatsächlich eine Frage, wie sollen die denn schlechter sein als im letzten Jahr? Die können eigentlich nur besser sein. Wenn du das Over-Under bei 43 ansetzt, dann springe ich da aber wirklich auch mit allem, was ich habe, rauf. Offensiv super interessant. Kyrie mittlerweile wahrscheinlich jemand, der ähnlich wie die Nets insgesamt. Ich bin jetzt überhaupt kein Fan von Kyrie Irving, ja, aber eher schon wieder so ein bisschen an der Grenze zu unterbewertet ist, weil natürlich die letzte Saison gerade, was so das Ganze in Anführungsstrichen zwischenmenschliche und seine Leadership-Qualitäten und so weiter und so fort anging, da kann man Fragezeichen machen, ob er jetzt der Richtige ist, ein verhältnismäßig junges Team zu führen, kann man auch Fragezeichen hintermachen, aber rein sportlich, Alter, der Kerl kann halt mal richtig amtlich zocken, so, und die Rotation gerade auf 1 bis 3 gefällt mir unfassbar gut mit einem Dinwiddie, den du da noch reinwerfen kannst und so weiter und so fort. Es ist für mich ein tiefes Team, ein grundsolides Team, eins, was gut gecoacht ist, was keinen Grund hat, irgendwie schlecht zu sein, was völlig drucklos mehr oder weniger zocken kann. Also bin ich 100% bei dir. In dem Best Case können sie für mich besser sein als das Team, was wir hier gleich an 4 haben. Man kann nicht vom Best Case aussehen, von daher defensiv hab ich Fragezeichen so. Da können sie eine Bottom 10 Defense sein, das kann schon gut passieren so. Da muss man sich dann nochmal angucken, wie gut sie offensiv sein können, aber super interessant und für mich ein potenziell spektakuläres Team, League Pass mäßig auf jeden Fall super interessant.
Ja, also wenn sie defensiv nur leicht unterdurchschnittlich sind und dafür aber mit der Offensive, und die wird sehr, sehr, sehr gut sein, dann reicht das aus, um eigentlich Ende 40 Wins zu holen. So, und was halt bei den Brooklyn Nets, die auch in der letzten Saison schon unterschätzt gut waren, einfach weil, wie gesagt, moderner Spielstil, schnell spielen, viele Dreier schmeißen, auch das werden wir sehen. Ich bin auch mal gespannt, wenn Kyrie in dem System wirklich nochmal das ultimativ grüne Licht von draußen bekommt. Das könnte auf jeden Fall auch interessant werden. Und dann, ja, wie gesagt, was hat gefehlt? Das war im Zweifel, auch wenn natürlich D'Angelo Russell so ein bisschen seine Ice in my Veins Momente hatte, war ein Isolation Scorer wirklich jemand, der kurz mal einfach übernehmen kann. Den haben sie jetzt bekommen, das hat Kyrie Irving in Game 7 in den Finals gezeigt, das hat Kyrie Irving schon öfter gezeigt. Von daher, Kyrie Irving passt da für mich perfekt rein, und Kevin Durant wird irgendwann mal perfekt reinpassen, aber da reden wir jetzt gerade nicht drüber. Ich bin ein Riesenfan von diesem Brooklyn Nets und ja, sehe da wirklich wenig Grund für Skepsis, außer natürlich wie immer ausgenommen irgendwelche großen Verletzungen.
Stabil, dann würde ich sagen, haben wir das für den Nets abgehakt. Wir pounden beide mit Anlauf das Over. Von daher bin ich, glaube ich, jetzt heute schon, bin ich jetzt dreimal Over? Nee, ich bin zumindest zweimal Over, einmal Under. Also ich bin mindestens mal bei 500 Basketball, was die Eastern Conference angeht. Von daher fühle ich mich da ganz gut. Der Undertaker muss in Frage gestellt werden, ob ich diesen Namen noch zurecht habe. Wen haben wir an 4, mein Lieber? Und ist das ein Team, was für dich legitim besser ist als die Nets? Du hast eben schon gesagt, kannst dir die Nets an 4 vorstellen. Ist eine Menge passiert bei diesem Team, wobei numerisch gar nicht so viel, aber natürlich eine der riesigsten Storylines dieser diesjährigen Offseason. Die Toronto Raptors als Defending Champion. Was machen wir aus dieser Offseason? Ist, glaube ich, nicht die ganz große Frage hier. Die ganz große Frage oder Überschrift lautet, wie gut sind die Raptors noch? Sie haben mit Kawhi Leonard den besten Spieler der letzten Saison, einen unfassbaren Zocker an beiden Enden verloren. Wie gut kann der Champion, der 58 Wins geholt hat, in diesem Jahr noch sein?
Ja, er ist definitiv raus aus dem Titelrennen, für mich auch aus dem Rennen um die Conference Finals. Wir haben sie jetzt an 4 gesetzt, auch aus guten Gründen, weil es ist eigentlich hart, wenn man natürlich den Finals MVP verliert, den mit Abstand besten Spieler des Teams, einen der aktuell einfach hands down besten Spieler der Liga, dazu mit Danny Green, auch wenn er in den Playoffs so ein kleines bisschen gechoked hat und das im Titelrun einfach untergegangen ist, der aber eine riesen Regular Season gespielt hat, mit Career Highs von draußen, in absoluten Zahlen auch noch dazu. Auf der Zugangsseite ist nicht allzu viel. Da ist mit dem Stanley Johnson jemand, der jetzt eigentlich mal beweisen müsste. Ähnlich wie ein Justice Winslow. Wir hatten sie damals immer so ein bisschen im selben Boot. Justice Winslow hat jetzt sich neu definiert und mit seiner Point... Das haben wir eigentlich auch zu wenig drüber gesprochen eben gerade, ne? Dass wir jetzt drüber reden, dass Justice Winslow ein guter Basketballer ist.
Wir haben 8 Teams
auf der Uhr, mein Lieber. Ja, ich weiß. Aber so, und jetzt Stanley Johnson geht jetzt zu den Raptors. Und wenn ich eine Adresse hätte, wo ich mir vorstellen kann, dass Stanley Johnson den Turnaround bekommt, dann sind es für mich die Raptors. So, Rondae Hollis-Jefferson, du hast den eben bei den Abgängen genannt und irgendwie auch so mit ins Qualitätsspielersegment genommen, da gehe ich so ein kleines bisschen gegen, aber bei den Raptors geht es ja eigentlich auch gar nicht darum, sondern geht es darum, die Jungs waren so tief, dass sie das kompensieren können. Nämlich, dass jetzt Jungs, die vorher eigentlich schon mehr Minuten verdient hätten, diese endlich bekommen können. Da gucke ich vor allen Dingen auf Norman Powell, der auch so Kandidat Most Improved Player, hatten wir eigentlich schon vor 2 Jahren gesagt, auch vor einem Jahr wahrscheinlich gesagt, der es jetzt in diesem Jahr vielleicht wirklich werden könnte, dann geht zum zweiten Mal hintereinander der Titel nach Toronto, glaube ich persönlich nicht, aber das ist jetzt jemand, der könnte perspektivisch ins Starting Lineup rutschen, wird definitiv 4 mehr Minuten bekommen und davon haben die Raptors ja auch noch ein paar mehr. Wenn OG Anunoby jetzt endlich wieder gesund ist und seine Rolle spielen wird, ja, darum geht's ja. Da kannst du das so ersetzen und dann wird die große Frage sein, wir werden vielleicht auch noch ein kleines bisschen über seine Contract Extension, die jetzt ja gerade im Raum steht, und zwar wäre das dann das Maximum, Pascal Siakam, der jetzt als Point Forward tatsächlich unleashed werden wird. Also er war der Most Improved Player, er ist mit Sicherheit noch nicht fertig in seiner Entwicklung, da hatten wir auch schon öfter drüber gesprochen. Wie gut er sein wird, wird wahrscheinlich am Ende des Tages auch so ein bisschen die Trajectory einfach dieses Teams definieren.
Das wird so sein und das ist ein Punkt, mit dem ich mich noch relativ schwer tue. Ansonsten bin ich da grundsätzlich bei dir. Das ist für mich, wenn ich ins Roster gucke und du ein bisschen ausblendest, dass im letzten Jahr da noch ein Kawhi Leonard drin war. Wenn du dir rein anguckst, was ist Stand heute da, ist das einfach ein legitim vernünftiges NBA-Team. So, wenn die Starting Five irgendeine Kombination aus Lowry, Paul, Anunoby, Siakam und Marc Gasol sein wird, dann ist das einfach Qualitätsbasketball. So, von der Bank wird's irgendwann ein bisschen dünn. Du hast einen Stanley Johnson neu dazu. Du hast nach wie vor einen Serge Ibaka, wo man jedes Jahr sich so ein bisschen fragt, welchen kriegen wir denn eigentlich dieses Jahr? Ein Fred VanVleet, der maximal up and down war letztes Jahr, sich, finde ich, zum Glück so ein bisschen rehabilitiert hat hinten raus. Ich bin großer Fan von Hollis Jefferson. Du nicht so sehr. Kann ich nachvollziehen. Gibt's Gründe für. Das ist so 7-8 legitime Rotation-Spieler hast du da auf jeden Fall mit an Bord. Von daher ist es für mich legitim, dass sie noch in Anführungsstrichen Vierter sein sollten, dass sie im Normalfall ein Homecourt-Team sein sollten, weil sie jetzt wieder so ein bisschen ihre, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, sagen wir mal Medium Three mit Lowry, Ibaka und Gasol, wenn man sie so eine Siakam und Gasol da irgendwie aufs Feld werfen und wieder ein bisschen weniger abhängig von Kawhi sind. Da gibt's für mich immer noch gute Gründe, dass das ein legitimes NBA-Team sein wird und sein sollte. Natürlich klafft da eine riesige Lücke und für mich, das hast du eben hinten raus angesprochen, ist natürlich die ganz große Frage, wie weit kann Pascal Siakam sie tragen? Ich bin da ein bisschen irrational, irgendwie nicht so richtig guter Dinge. Ich weiß nicht, einfach, ich finde das eine wahnsinnig schwierige Personalie. Also wenn du mir jetzt sagst, dass Pascal Siakam das Pferd ist, auf das du setzt, was wahrscheinlich der richtige Weg ist oder mit Sicherheit der richtige Weg ist. Der hat einfach den absurd größten Schritt letztes Jahr überhaupt gemacht, aber eben nach wie vor immer noch in einer Rolle, in der er ganz klar nicht die Nummer 1 sein musste und nicht sein sollte, nicht sein wollte. Dieses Jahr wird das ein bisschen anders aussehen. Die Raptors werden da immer noch ein relativ breit gefächertes, hierarchiemäßig aufgestelltes Team haben, wo ein Lowry seine Momente bekommt, wo ein Marc Gasol seine Momente bekommt und so weiter und so fort. Am Ende des Tages wird die Frage sein, wie weit kann Siakam sie, wenn es hart auf hart kommt, dann wirklich tragen. Da habe ich Fragezeichen, dass das wirklich so richtig ehrlich mittelfristig Winning Basketball sein kann. Tue ich mich ein bisschen schwer mit. Hoffe, der Junge straft mich lügen. War einfach eine unfassbar geile Storyline im letzten Jahr, dass er nochmal ansatzweise so effizient, gerade aus dem Feld mit irgendwie 55% aus dem Feld oder was, 37% von draußen, also spektakulär. Kann ich mir nicht vorstellen. Da wird ein bisschen Effizienz flöten gehen. Die wird bei Kawhi flöten gehen. Was ich von dir wissen will, wenn man mal reinguckt letztes Jahr, 22 Spiele ohne Kawhi, das war eine der größeren Geschichten so, Kawhi rested halt hier, rested da und so weiter und so fort, waren sie 17-5. In relativ vielen dieser Spiele hat Danny Green mit auf dem Court gestanden. Was machen wir daraus? Heißt das im Umkehrschluss, die kommen auch ohne Kawhi klar. War das immer wieder Zufall? War das einfach eine Phase von, sie waren eh mit ihm so on the roll, dass es dann auch gar nicht so super relevant war, wenn er mal nicht dabei war, weil dieses Team einfach so am Klicken war? Oder was machen wir daraus? Dass sie nicht 17 und 5 Basketball spielen über 22 Spiele ohne Kawhi Leonard, ist klar. Aber reicht das als Rückschluss zu sagen, dieses Team kann auch ohne Kawhi Leonard richtig relevanten Winning-Basketball spielen?
Nö, es ist für mich einfach der simple Grund und eigentlich auch der einzige Grund, warum ich sie jetzt hier mit relativ gutem Gewissen auf 4 sehe. Die Raptors sind und waren auch schon in den letzten Saisons einfach das Team, was so richtig konstant seine Hausaufgaben einfach macht. Schlechtere Teams schlagen sie einfach. Und das ändert sich auch nicht dadurch, ob Kawhi da ist oder nicht. Das hat man gesehen in der letzten Saison, das wird man auch so wieder sehen. Coach Nick Nurse hatte einfach ja früh schon großartige Arbeit geleistet. Und das wird auch in der nächsten Saison so sein. Sie sind da einfach verdammt gut taktisch immer eingestellt und bringen da einfach dann zu viel Qualität mit ihrer Defense, die auch ohne Kawhi weiterhin sehr, sehr gut sein wird. Ja, reicht das einfach immer noch gegen viele Teams aus. Und wie gesagt, 52 Spieler gegen die Eastern Conference, die ist jetzt gerade im Mittelfeld vielleicht ein kleines bisschen stärker geworden, könnte man fast sagen. Aber insgesamt, ich meine, die Spieler, die Stars wandern immer weiter in die Western Conference ab. Sie ist insgesamt einfach nicht so gut. Und es gibt einfach, ja, reichlich Teams, die Raptors im Zweifel nicht schlagen werden. Und dann wird es auch im Westen hier und da mal was geben. Also ich kann mir einfach mit einem super guten Gewissen und deswegen Best-Case-Worst-Case-Szenario bei den Raptors sehr interessant. Weil für mich sind sie da das Team, was vielleicht sogar, abgesehen jetzt von den ganz schlechten Teams, wo man einfach sehr sicher ist, wie sie abschneiden werden, von den guten Teams haben die Raptors für mich vielleicht die dünnste, die kleinste Differenz da, die kleinste Marge da irgendwie dazwischen. Also ich, wenn wir jetzt Over-Under sagen, kannst du mir einmal schon mal spoilern. Wo sehen
46.
46 Wins. Ja, so. Und Best-Case-Szenario sind dann vielleicht 50 und Worst-Case-Szenario würde ich auch wirklich nicht viel, viel tiefer gehen als das Over-Under.
Kann ich nachvollziehen, sind für mich auch ein Team, was einfach grundsolide, mehr oder weniger, auch wenn das ein bisschen immer negativ konnotiert ist irgendwie so, aber das ist einfach ein reales, vernünftiges NBA-Team für mich. Gerade interessant Thema Defense. Ich glaube, dass Marc Gasol nach wie vor auch ohne Kawhi Leonard in der Lage sein wird, da eine legitime Top-Defense dieser Liga hinzustellen. Nicht auf dem Niveau der, weiß ich nicht, Utah Jazz oder der Prime Warriors oder was auch immer. Aber eine absolut maximal überdurchschnittliche NBA-Defense solltest du mit diesem Personal, gerade was die Starting Five angeht, dahinstellen. Das sind eigentlich durch die Bank weg gute bis sehr gute Verteidiger auf ihren Positionen. Und Marc Gasol, wenn man mal so ein bisschen in die Advanced-Metriken reinguckt, die immer ein bisschen schwierig sind, vor allem defensiv, müssen wir nicht drüber sprechen, haben wir schon tausendmal gemacht, sieht das oder sah das in der letzten Zeit auch ohne Kawhi Leonard immer so aus, dass er gerade defensiv da immer noch in der Lage ist, einfach ein Team zu prägen und eine sehr, sehr gute Defense dahinzustellen. Von daher glaube ich, das ist für mich auch immer so eine Frage, wenn du an einem Ende des Courts sehr gut, ich will nicht sagen elitär, aber sehr gut bist und am anderen Ende des Courts es relativ wenig Gründe gibt, dass du da so richtig, richtig schlecht sein solltest, dann reicht mir das aus, um zu sagen, du bist ein Borderline 50-Win-Team. Und das sehe ich bei den Raptors dieses Jahr auch. Ich sehe da keine 5 vorne persönlich. Da das Over-Under bei 46 ist, gehe ich, kleiner Spoiler jetzt schon mal vorweg, gehe ich tatsächlich mit dem Over. Und weil du eben das Thema Most Improved angesprochen hast, ich sehe dann weniger Norman Powell mittlerweile, wo ich immer noch ein großer Fan bin, gerade was die Athletik angeht, der jetzt aber auch, ich will jetzt nicht sagen, roughe Jahre hatte, aber noch so ein bisschen den Beweis schuldig ist, dass da wirklich so ein richtig dickes Ding drin schlummert. Da mache ich mir tatsächlich bei einem OG Anunoby mehr Hoffnung. Das ist für mich ein Kandidat, auch drittes Jahr in der Liga, der jetzt letztes Jahr 6-mal gestartet ist, 15 Spiele verpasst hat, immer wieder so ein bisschen links und rechts raus war, der eine Riesenrolle oder eine sehr viel größere Rolle bekommen wird in diesem Jahr, mehr Spotlight bekommen wird auf dem Flügel, da wirklich ein ganz, ganz relevanter Faktor in der Rotation sein sollte. Letztes Jahr 20 Minuten gespielt hat, dieses Jahr, ich hoffe zumindest da eine ganze Spur drüber gehen sollte. Da kann ich mir wirklich einen Anführungsstrichen Breakout Year und so ein Most Improved Case hinten raus auf jeden Fall vorstellen. Da baue ich definitiv ein bisschen drauf in meiner Prediction hier. So bin ich bei Pascal Siakam kleines bisschen weniger optimistisch, bei Anunoby ein bisschen mehr, bei Norman Powell ein bisschen mehr. Ich bin ein riesen Lowry-Fan. Ich glaube, dass der immer noch einfach sehr soliden Basketball im Tank hat. Marc Gasol auch, zumindest in der definierten Rolle, die er da hat, reicht für mich für 47, vielleicht 48 Wins. Ich sehe da keine 5 vorne und ich sehe sie auch nicht total den Upset irgendwie schaffen. Aber es ist ein gutes Team. Es ist wirklich ein gutes Team so. Und in der Konstanz, das Thema hast du eben angesprochen, eins, wo du Nacht für Nacht so grob weißt, was du kriegst, so ein bisschen ähnlich wie die Spurs. So, da hast du halt nicht diese völligen Lackluster-Spiele, wo halt gar nichts funktioniert. Da werden sie die schwächeren Teams in der Regel schlagen und dann reicht's für mich für so 47, 48. Also gehe ich zum dritten Mal over, Alter. Spektakulär.
Das ist absolut stabil. Nee, also das sehe ich auch genauso. Lowry und Gasol sind zwar, werden nicht jünger, aber sind einfach immer noch so gut und haben noch genug im Tank, dass sie da einfach eine Qualität reinbringen. Und dann bin ich ja recht überzeugt davon, dass Pascal Siakam nicht wieder der Most Improved Player wird, aber natürlich ein kleines bisschen besser sein wird. Ich bin bei Norman Powell eher so ein bisschen auf dem Most Improved Player. Und dann, ja, die Raptors sind zu gut gecoacht, zu gut eingestellt, dass sie enttäuschen sollten. Hoffnung nach oben habe ich nicht viel mehr, aber mein Gott, das reicht im Zweifel auch aus, wenn du den Finals-MVP verloren hast und trotzdem nächste Saison wieder stabil dabei bist, dann ist das eigentlich fast schon wieder unterschätzt.
Das heißt, ich logge auch bei dir offiziell das Over ein. Das ist eine sehr positive Episode bis hierhin. Also das müssen wir im Westen auf jeden Fall ein bisschen korrigieren gleich, sonst wird es schwierig.
Ja, dann wechseln wir doch in den Westen und kommen zu dem Team, bei dem viele, glaube ich, wieder den Fehler gemacht haben, auch in dieser Saison, weil ich habe einige Rankings gesehen, auch ein paar Rankings in unserer Facebook-Gruppe IGVS Talk, wo die Leute die Spurs draußen hatten. Wie immer gilt das Credo, don't underestimate the Spurs und vor allen Dingen, solange Greg Popovich noch dabei ist, jetzt ist Tim Duncan Assistant Coach und viele haben sie außerhalb der Playoffs, wir haben sie deutlich in den Playoffs, für uns gehören sie zu den 7 Logs, aber unter diesen 7 sehen wir sie dann schon am schwächsten, beziehungsweise sehen sie ähnlich gut wie in der letzten Saison. Da waren sie nämlich auch 7. mit 48 Siegen. Allzu viel ist in der Offseason eigentlich auch nicht passiert. Mit DeMarre Carroll ist eigentlich so ein perfekter Spurs-Spieler mit dazugekommen. Auch ein Trey Lyles ist da jemand, den ich mir gut in dem System vorstellen kann. Rudy Gay hat einen neuen Vertrag bekommen, was auch eine ganz nette Geschichte ist. Dann haben sie natürlich in der ersten Runde mal wieder einen Europäer gedraftet, was so ein bisschen fragwürdig gesehen wurde, weil, naja, Stretch Big, interessant und so weiter. Aber da war ja auch unter anderem so ein Brandon Clark, der da an 21 gepickt wurde. Zwei Plätze nach Luka Samanic ist es, glaube ich.
Nennen wir ihn Samanic.
Müssen wir mal schauen. Aber wenn man einem Team, eine Franchise vertrauen kann, was Europäer und die Einschätzung von Europäern angeht, dann sind es wohl die Spurs. Also mal schauen. Der wird wahrscheinlich in dieser Saison keinen Impact haben, aber es gibt einige andere interessante Storylines. Aber ja, wir müssen eigentlich gar nicht groß diskutieren. Es wird sich nicht viel ändern. Es kommen ein paar Personalien dazu. Wir freuen uns, glaube ich, alle auf endlich wieder eine Saison von DeJounte Murray und hoffentlich gesund. Ja, aber wie die Spurs Basketball spielen werden, das wissen wir, glaube ich, alle und wird auch nicht sich sonderlich viel ändern.
Das ist für mich auch so die große Überschrift. Also bevor ich jetzt irgendwie mich in der Haltung oder in der Rolle sehe, zu argumentieren, warum die Spurs ein Playoff-Team sind, muss doch mir mal bitte jemand sagen, warum sie keins sind. Also jetzt mal ganz ehrlich, die Spurs haben letztes Jahr 48 Wins geholt. Das war in diesem bockstarken Westen nur Platz 7. Es hat sich rein sportlich, rein was die Rosterqualität ist, mehr oder weniger nichts Nennenswertes verändert. Sie haben Davis Bertans verloren, der gerade mit seinem Shooting irgendwie ein relevanter Faktor war.
Sie haben aber auch Qualität dazugekommen.
Das tut jedem weh, kann ich voll nachvollziehen. Sie haben mit DeMarre Carroll und Trey Lyles zwei Rotationsspieler dazu bekommen, die ein bisschen Qualität reinbringen. Sie haben Rudy Gay behalten, was gerade dein Twitch-Stream auf jeden Fall freuen wird, weil die ja Rudy Gay für den drittbesten Small Forward aller Zeiten sehen, offensichtlich. Also Shoutout auf jeden Fall an die, die wissen, worüber ich da rede. Den sie aber offensiv natürlich brauchen, denn natürlich brauchen sie die Scoring-Möglichkeiten, die den Rudy Gay auch in dem Alter heute immer noch mitbringt. Aber ganz ehrlich, warum sollen sie denn viel schlechter sein als im letzten Jahr? Es gibt eigentlich keinen Grund. Du hast mit DeJounte Murray für mich eher einen Grund, warum sie besser werden sollten. Ob sich das dann in der Win-Column niederschlägt oder nicht, aber rein sportlich, jemand, auf den wir uns alle, glaube ich, letztes Jahr sehr gefreut haben, der da einfach dann nicht die Verletzungsfreiheit hatte, dass man wirklich sehen konnte, was der Kerl auf den Platz bringen kann. Jemand, der, glaube ich, Prototyp für ein Spurs-System ist, für ein Popovich-System ist. Ich sehe einfach keinen Grund, warum es weniger Wins werden sollen. Eigentlich sind sie auf dem Papier eher ein kleines bisschen besser geworden. Vielleicht haben sie mit 48 Wins ein bisschen überperformt im letzten Jahr, rein was die Zahl angeht, kann ich mir vorstellen. Ja, aber das ist ein Qualitätsteam, das hat einen der besten Coaches aller Zeiten. So, warum soll es denn weniger sein? Und ganz ehrlich, ein Fakt, den ich dazu heute auf Twitter zufällig gelesen habe, in 11 der letzten 14 Jahre haben die Spurs das Over geschafft, was ihr individuelles Over-Under angeht. Also werden sie es dieses Jahr auch machen. Echt, geht zu 100% over. Wie gesagt, solange Greg Popovich da am Seitenrand steht, sind die Spurs ein Playoff-Team, werde ich jedes Mal das Over nehmen. Müssen wir nicht drüber diskutieren. Muss mir erstmal jemand sagen, warum es nicht sein sollten, weil da einfach Qualität auf dem Platz ist.
Ja, also das einzige große Fragezeichen, was eigentlich ja ein Argument ist, warum sie besser sein sollten, weil DeJounte Murray ist einfach jemand, ja, All-Defensive-Team, wie oft wird er das in seiner Karriere noch schaffen, sollte er gesund bleiben? Da mache ich schon mal 6-mal. So eine Hand auf jeden Fall voll, wenn ich sogar noch, nehme die zweite noch mit dazu. Aber er wirft halt noch mehr das Thema Shooting wirklich auf. Weil so ein bisschen unterschätzt darf man halt nicht vergessen, egal wer der jetzt auf der 1 gestartet hat für die Spurs, ob es jetzt ein Bryn Forbes war, ein Patty Mills oder vielleicht ein Derrick White, waren das Jungs, die offensiv schon ein bisschen mehr gemacht haben, als es ein DeJounte Murray wahrscheinlich auch jetzt machen wird. Und sollte der wirklich, ja, die Ricky Rubio-Treatment dann einfach bekommen und gar nicht verteidigt werden von draußen, könnte das längerfristig in diesem Konstrukt um DeRozan, um Aldridge und um Gay und so weiter, könnte das schon ein kleines Problem werden. Ich glaube trotzdem eher, dass er ein Positivspieler sein wird, weil wie gesagt, diese wahnsinnig gute Defense, die alle anderen Kandidaten, die ich jetzt genannt habe, ausgenommen natürlich von dem White, eher nicht gemacht haben. Ich freue mich persönlich auf ihn, aber ich weiß nicht, wie stellst du dir das vor? Meinst du, er kann offensiv vielleicht auch ein kleines bisschen überraschen? Er hatte mit Sicherheit auch ein bisschen Zeit, an seinem Wurf zu arbeiten, seiner Verletzungspause, jetzt auch in der Offseason, aber ein kleines bisschen skeptisch muss man da ja schon sein, oder?
Kleines bisschen skeptisch muss man da sein. Ich baue da tatsächlich eher auf absolut eine Personalie und das ist vielleicht ein bisschen naiv. Ich gehe da 100% mit Brent Forbes. Alter, der wird das Ding richtig ausknipsen von außen nächstes Jahr. Okay. Also gerade wenn man jetzt aktuell in die Preseason, die Preseason ist und eigentlich halbwegs irrelevant ist, da startet in der Regel eher Brent Forbes auf der 2, was die meisten wahrscheinlich, da haben die meisten wahrscheinlich eher so einen Derek White gesehen. Im Moment ist es Brent Forbes, ob sich das dann in die Regular Season trägt und da wirklich mittelfristig irgendwie die Lösung sein wird, wissen wir alle miteinander nicht. Ich kann es mir gut vorstellen, weil der einfach jemand ist, der letztes Jahr 5 Three-Point-Attempts per Game, glaube ich, hatte, das Ding mit 43% getroffen hat, der einfach ein grundvalide, sehr, sehr, sehr guter Shooter ist, der da das Volumen wahrscheinlich noch eine ganze Ecke hochschrauben wird müssen, so. Weil das ansonsten natürlich ein Thema ist. Du hast mit DeMar DeRozan und LaMarcus Aldridge zwei absolut Dreier-Allergiker, die halt einfach den mittelmäßig bis langen Midranger lieben und den einfach in einem Skill mittlerweile ausgeprägt haben, dass sich das auch ehrlicherweise nicht mehr ändert wird, auch wenn bei DeMar DeRozan da mal kurz so ein Ansatz irgendwie da war, wo man dachte, nimmt er ihn jetzt, trifft er ihn jetzt, schießt er ihn zumindest. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Du hast als eines der wenigen Teams dann auch mit einem Pöltl ein Center auf der 5, von dem ich eine sehr, sehr, sehr geile Saison erwarte, das mal vorab, so, der halt aber in seinem Leben wahrscheinlich auch kein Dreier mehr schießen wird, so, also jetzt nicht gerade derjenige, der dir da von der 5 ein bisschen Spacing gibt, und ein DeJounte Murray ist auch nicht derjenige, dessen Skillset das total ist, das heißt, da wird es auf jeden Fall ein bisschen dünner. Ich glaube, dass sie da schon mit Lineups so kreativ sein können, dass immer ausreichend Shooting auf dem Platz ist. Natürlich werden die Spurs ein Team sein, wenn du irgendwie auf NBA Team Stats irgendwie 3-Point Attempts per Game gehst, da werden sie genau wie im letzten Jahr vermutlich wieder letzter sein. So, wahrscheinlich werden sie das Ding trotzdem wieder mit einer der besten Quoten treffen. Denn letztes Jahr war das genau die Storyline. Die wenigsten Attempts, die beste Quote der Liga. Ob sie das dieses Jahr wiederhalten können, in der Form wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, dass sie genügend Dreier treffen werden, dass dieses Thema nicht ganz so groß ist, denn sonst, das haben wir auch letztes Jahr immer wieder besprochen, kommst du halt bei diesem grundlegenden Mathematikproblem an, wenn die Spurs 5 Dreier per Game treffen und der Gegner 14, dann wird es verdammt schwierig, ein Spiel zu gewinnen. So, da kannst du noch so gut und noch so gut gecoacht sein, das wird irgendwann dünn. Ich glaube, dass sie nach wie vor genug davon treffen sollten, dass das Thema nicht so riesig wird. Das wird Nächte geben, wo die Spurs 2 Dreier als Team treffen. Das wird dann super hässlich sein und einfach ein Problem, aber ich glaube nicht, dass sie es insgesamt mittelfristig als Problem so richtig elementar haben werden. Dafür haben sie dann doch genügend Jungs, die den zumindest hier und da gut genug treffen. Und wie gesagt, Bryn Forbes, alter Schwede, das Ding wird fliegen, das wird aber Tag und Nacht fliegen und da freue ich mich gleich.
Ist der schon drauf in deine Top 10 aktuell, so Power-Ranking, Lieblingsspieler reingerutscht?
Nicht ganz, aber er bewegt sich. Also im Power-Ranking ist er maximal auf dem Weg dahin. Er ist noch nicht angekommen, aber der hat sich da letztes Jahr wirklich einen absoluten Case gemacht.
Ja, die Spurs, was werden sie machen? Ich meine, du hast die ganzen Namen ja auch genannt, Bellinelli wieder. Ich bin gespannt, die Murray Carroll, ob er sich in Starting-Lineup spielen können wird. Das wird auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Dann kann man auch einen DeMar DeRozan vielleicht dann doch eher auch wieder auf A2 sehen, auch wenn das natürlich schlechte Nachrichten für deinen Brims Forbes wären. Aber egal, ob er im Starting-Lineup ist oder von der Bank kommt, die Spurs werden halt wieder eins der besten Bank-Lineups der Liga liefern. Und inzwischen gab es auch ein schönes Video über YouTube drüber. Das habe ich mir auch im Stream auf jeden Fall mal angeguckt. Ich kenne den YouTube-Kanal, den habe ich jetzt schon wieder vergessen, den Namen. Von daher werde ich irgendwie vielleicht mal in die Beschreibung
Thinking
der Episode.
Basketball,
ja, Thinking Basketball, der? Kann wahrscheinlich sein. Der ein Video darüber gemacht hat, über ja diesen als ineffizient verschriebenen Midranger, ob er nicht vielleicht doch einen Platz in der NBA hat. Sehr interessant zu sehen. Und ja, die Antwort an der Stelle ist ja, wenn du den so gut triffst wie LaMarcus Aldridge, der ihn ja eigentlich unterschätzt. Man würde jetzt vielleicht sagen, DeMar DeRozan hat ihn mehr patentiert, aber eigentlich ist es ja genau Aldridge, der vielleicht wirklich den, ja, seidensten Midranger der Liga da hat, und wenn du ihn so triffst wie er, dann hat er auch einfach einen Platz in der Liga. Dann ist das valide Offense, das sieht man immer wieder, das sieht man auch in den Playoffs, dass es funktionieren kann. Ja, und da freue ich mich einfach drauf. Wir werden wieder wilde Closing-Lineups sehen bei den Spurs mit einem Patty Mills, mit einem Forbes und mit allen wirklich da mit dabei, mit wahrscheinlich noch einem Bellinelli. Es wird spannend. Und dann bin ich auch nochmal gespannt. Mein X-Factor-Guy, auch wenn wir die Kategorie nicht mehr offiziell dabei haben, Lonnie Walker Unleashed. Ich war schon im Draft im letzten Jahr ein Riesenfan von ihm. Ist auch so ein kleiner Querkopf, hat so ein bisschen J.R. Smith in sich, aber die Spurs vertrauen auf ihn, haben auch jetzt schon seine Third-Player-Option als Rookie gezogen. Also der wird auf jeden Fall auch noch ein drittes Jahr bei den Spurs machen und jetzt sein zweites. Nach seinem Meniskusriss war die Rookie-Sau ja eh schon ein bisschen im Arsch, hat nur 20 Spiele für die Spurs gemacht. Aber auch da sehe ich eine zumindest relevantere Rolle und der wird interessante Minuten spielen und ich vertraue da wirklich drauf, dass der vielleicht noch nicht in dieser Saison, aber perspektivisch auch wirklich ein guter Mann werden könnte für die Spurs.
Und wenn jemand sich da wirklich oder also wenn es eine perfekte Umgebung gibt, um sich als junger Kerl vernünftig zu entwickeln, wissen wir alle, dann ist sie halt in San Antonio. Von daher spricht da wahrscheinlich mehr dafür als dagegen. Ich will mir da keine Meinung sportlicher Natur zu anmaßen. Dafür habe ich einfach viel zu wenig gesehen. Aber ich glaube nach wie vor, und das ist für mich die ganz große Überschrift, eigentlich muss man mit den Spurs gar nicht diskutieren. Es ist ganz einfach Benefit of the Doubt, Alter.
Ja.
Wenn sich jemand verdient hat, im Zweifel davon auszugehen, dass sie besser und vernünftig und gut sein werden, dann sind es verdammt nochmal die Spurs, das beste Team der letzten 20 Jahre. So. Over-Under ist bei 45,5 taxiert. Wie gesagt, letztes Jahr waren es 48. Trügt für mich vielleicht ein kleines bisschen. Am Ende waren sie eigentlich vielleicht nicht unbedingt ein 48-Win-Team. Aber es sind die Spurs, ey, 11 aus 14 Jahren over. Die letzten Jahre, ich hab's gesagt, natürlich gehe ich over, Alter. Ja. Ich gehe nur noch over. Außerdem muss ich die ganzen Anders aus der ersten Episode kompensieren. Von daher, ich bin over und ich gehe mal davon aus, du auch.
Ja, also was uns noch ein kleines bisschen positiver gestimmt würde, das haben wir ja bisher noch gar nicht erwähnt, wäre vielleicht gewesen, wenn Marcus Morris die Spurs nicht in den Po gepiept hätte. Das ist ja ein bisschen unglücklich gelaufen, nachdem sie ja da wirklich Capspace frei gemacht haben für Marcus Morris, der dann aber doch gesagt hat, ach, ich nehme die 15 Millionen jetzt einfach mal mit, ein Jahr bei den Knicks. Der hätte natürlich super reingepasst. So haben sie jetzt ein bisschen down gegradet und haben da halt einen Trey Lyles mit drauf reingenommen, der aber auch erst, ich glaube, 23 Jahre erst jung ist und wirklich ins System da reinpassen könnte. Also ja, wir sind positiv eingestellt, Pounden auch da. Obwohl, wo war das Over-Under nochmal?
Das Over-Under ist bei 45,5.
Ja, da gehe ich drüber, aber mal ganz locker.
Aber ich gehe auch über.
Ja.
Wer will denn Marcus Morris ernsthaft verdenken, dass er nicht die Option bei den Knicks als quasi einziger Power Forward im Roster sucht und da wirklich sportlich relevant ist? Ich kann es zu 100% verstehen. Wir kommen zum nächsten Team und das ist, glaube ich, mal wieder ein Punkt, an dem wir uns unserer Community gegenüber maximal rechtfertigen werden. Und ich bin gespannt, was deine Begründung dafür ist, dass wir dieses Team in großen Anführungsstrichen nur an Platz 6 haben. Die Rede ist von den Denver Nuggets. Letztes Jahr tatsächlich 54 Wins ins gewesen, haben damit den zweitbesten Regular Season Record im knüppelharten Westen geholt. Eigentlich muss man mal ehrlich sein, das, was ich eben gesagt habe bei den Spurs, es hat sich nicht so viel getan. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum sie schlechter geworden sein. Hilfe, meine Güte, also Futur 4. Es gibt keinen Grund, warum sie schlechter geworden sein sollten. Das muss eigentlich auch für die Nuggets gelten. Die haben nicht so richtig nennenswerte Abgänge, die sie wirklich schlechter machen sollten. Relativ viele junge Leute, von denen man eher davon ausgehen sollte, dass sie eigentlich besser werden. Ein Jokic, ein Murray, ein Harris und so weiter und so fort. Warum gilt das Gleiche, was für die Spurs gilt, nicht auch für die Nuggets?
Es gilt eigentlich auch für die Nuggets. Nur, dass ich glaube, gut, das Argument hätte ich jetzt bei den Spurs dann auch benutzen sollen. Mein Argument ist, der Westen ist einfach viel, viel stärker geworden und viele der, ich sage jetzt einfach mal so, hört sich unfair an, der einfachen Siege, die Nuggets in der letzten Saison geholt haben, wird es in der neuen Saison nicht mehr geben. Wie gesagt, 52 Duelle gegen die Western Conference und wir haben drüber gesprochen, die sind spätestens ab Platz 12 einfach alle richtig, richtig gut und von daher glaube ich nicht daran, dass die Nuggets sind nicht schlechter geworden, vielleicht sogar eher besser, gerade auch Neuzugänge, klar, wenig, aber Thema Gary Harris, der in der letzten Saison eine, ja, erwartbar, muss man ein bisschen in Klammern stellen, einfach schlechte Saison gespielt hat, der aber viel, viel besser ist, als er es da gezeigt hat in der letzten Saison. Und wenn Gary Harris so wieder zurückkommt, wie ich ihn mir erwarte, sollte schon alleine das die Nuggets besser machen. Jamal Murray wird reifen, Nikola Jokic wird ja vielleicht noch mehr Richtung Superstar gehen. Von daher werden sie nicht schlechter, aber die Gegner werden einfach besser. Und für mich, was heißt überperformt? Aber ich sehe die Nuggets einfach noch nicht da und weiß nicht, wenn ich höre, die Nuggets gewinnen auf jeden Fall die Western Conference oder viele haben sie dann eins, ich traue dem Braten nicht. Das ist irgendwie ein bisschen Bauchgefühl, ein bisschen subjektiv, aber ich sehe dann doch einige Teams einfach nochmal deutlich stärker als die Nuggets.
Also sieht bei mir ein bisschen ähnlich aus. Also ganz ehrlich, für mich gibt es, und ich liebe die Nuggets, wie wahrscheinlich jeder, der da keine irgendwie irrationale Antipathie hat, weil das einfach ein spektakulär geiles Team ist, gerade am offensiven Ende. Nikola Jokic, vielleicht der, ich will nicht sagen spektakulär, ist irgendwie ein bisschen das falsche Wort, aber der ästhetisch irgendwie am befriedigsten zu sehende Basketballer aktuell, zumindest ist er da einer, der da ganz weit vorne dabei ist. Für mich gibt es kein Szenario, in dem die Denver Nuggets die Western Conference gewinnen im nächsten Jahr. So, da sie waren letztes Jahr dicht dran. Du hast es eben schon ein bisschen angerissen. Für mich sind die 54 Wins und insbesondere der zweite Platz letztes Jahr ganz klar überperformt. Das war ein richtig geiles Team. So, sie waren für mich trotzdem eher ein 50-51-Win-Team, irgendwas in dieser Größenordnung und kein wirkliches ansatzweise 55-Win-Team. Das ist für mich nicht das, was die Nuggets waren. Das kann man jetzt auch irgendwie numerisch begründen, wenn man das denn möchte. Also falls man dem Net-Rating als Team irgendwie traut. Ich finde das als langfristigen Indikator für eine wirklich sportliche Bewertung eines Teams tatsächlich noch eine der sinnvolleren Metriken. Da waren sie irgendwie das achtbeste Team im letzten Jahr. Da gab es einige Teams im Westen, die da theoretisch, was das angeht, besser gewesen wären. Das heißt am Ende nichts, am Ende 10 Wins. Aber es gibt einen Case für mich, dass die Nuggets letztes Jahr nicht richtig legitim das zweitbeste Team im Westen waren. Das ist zumindest meine Empfindung. Ich glaube auch, dass sie besser werden, weil das, was für die Spurs gilt, muss sich ehrlicherweise auch für die Nuggets gelten lassen. So, es spricht eigentlich alles dafür, dass die jungen Leute besser werden. Es spricht wenig dafür, dass die in Anführungsstrichen älteren Leute jetzt schlechter werden. Bei einem Paul Millsap kann man mal ein Fragezeichen machen von mir aus. Aber der wird schon grundlegend mehr oder weniger das auf die Platte bringen, was er im letzten Jahr gebracht hat. Und Jamal Murray nach seiner maximalen Extension für 5 Jahre.
Lass uns mal bitte kurz mal drüber reden.
Ja, wie siehst du das? Der sollte eigentlich auch besser werden. Gary Harris sollte besser werden. Jokic sollte besser werden. Eigentlich werden sie als Team besser werden. Du hast noch Monty Morris von der Bank. Sie sind sneaky tief. Da will ich gleich nochmal drüber sprechen. Das gefällt mir ganz gut. Wenn wir bei Jamal Murray sind, ich finde sie maximal schmerzhaft. Die Extension 5 Jahre 170 ist brutal. Ich finde sie aber auch ein kleines bisschen alternativlos. Also ich glaube, dass das einfach eine Entscheidung ist, die man nicht wirklich anders treffen kann. Rein sportlich in einem Vakuum kann man, glaube ich, 170 Millionen besser investieren als in den Jamal Murray der nächsten 5 Jahre. Da gibt es relativ guten Case dafür. Ob der wirklich der zweitbeste Spieler eines Championship-Teams sein kann, weil das ist das, was sie in ihm sehen und sehen werden und sehen müssen, neben einem Jokic der absolute Co-Star zu sein, der dich zu einer Championship oder zumindest zu einer absoluten Contention tragen kann, habe ich meine Bauchschmerzen mit, weil er mir dafür dann doch noch ein bisschen zu streaky ist und irgendwie nicht ganz verlässlich genug, aber der Boy ist auch nochmal so richtig schön jung, der kann ausbrechen und Feuer fangen wie wenig andere in der Liga. Ich finde, die Extension musste machen. Ich finde, sie tut weh, so. Es ist echt schmerzhaft, aber was willst du machen? Was ist die Alternative, so? Also, was machst du denn sonst, wenn du das nicht machst?
Discount bekommen, vielleicht ihnen 20 Millionen drücken, keine Ahnung. Ich finde es schwierig. Oh, der hat
keinen Bock drauf gehabt anscheinend.
Ja, weiß ich nicht. Die Teams und die Franchise sind inzwischen ja auch immer irgendwie so, sie wollen dann positive Signale aussenden und die haben immer Angst davor, dass der Spieler dann beleidigt ist, wenn er nicht das volle Max bekommt. Und so ist es ja auch heutzutage. Die Spieler sind einfach verdammt mächtig geworden. Aber ich finde es schon pervers. Also für mich, aber es gibt viele genug andere Parallelen. Wir haben eben über einen Pascal Siakam geredet, der jetzt potenziell nach einer Most Improved Player Saison auch vielleicht einen Max Extension bekommt. Mir ist das zu wenig. Der hat für mich in der Karriere einfach noch nicht annähernd genug gezeigt, um diese Extension rechtfertigen zu können. Und ich finde dazu auch noch, einem Spieler wirklich das volle Max zu geben, der für mich bei einem anderen Team das definitiv nicht wert wäre und vielleicht sogar nur bei den Nuggets, weil es halt diese verrückte Point Guard Rolle ist, an der Nikola Jokic ja irgendwie der versteckte, heimliche Regisseur der Offense ist. Ja, bei einem anderen Team, ganz ehrlich, ist er da das wert? Ist er dieser richtig gute, elitäre Point Guard? Meiner Meinung nach nicht. Und dazu, wenn du ihn dann in einem anderen Team auf die 2 stellst, ist er für mich auch noch nicht da, dass ich sagen kann, boah, ist jetzt mein hochvoluminöser, effizienter Scorer. Also da ist er beides nicht. Er ist bei den Nuggets vielleicht irgendwie diesem Konstrukt meinetwegen auch den Vertrag wert, aber in einem anderen Team eher nicht. Und das sind dann schon für mich ja große Warnsignale, ob das die richtige Idee ist. Aber ja, am Ende hast du wahrscheinlich aber recht, keine Ahnung.
Ich finde, eigentlich hast du das perfekte Gegenargument gerade selber genannt. Also ja, ich bin 100% mit, in einem anderen Team ist er das nicht wert. Aber es ist nun mal kein anderes Team. Und bei den Nuggets gibt es einen relativ guten Case, dass er das schon wert ist oder wert sein kann. Ich finde auch das Thema Discount, ja, es ist eine Players League mittlerweile irgendwie und da gibt es gute Gründe für und das ist in vielen Fällen auch gut so. Ich finde auch, dass das vielleicht in solchen Fällen ein bisschen zu krass umschlägt, dass auch Murray da vielleicht ein bisschen, boah, Demut ist ein großes Wort im Sport, er ist richtig in der NBA, aber da schon auch hätte sagen können, so, es muss vielleicht auch nicht das absolute Full-Max sein, so. Ein bisschen weniger tut's auch, ich habe im Zweifel eher ausgesorgt. In der Situation war er nicht unbedingt, dass er das hätte machen müssen. Wer weiß, wie die Nuggets da wirklich drauf geschoben haben oder ob sie nicht im Zweifel einfach gesagt haben, so fuck it, ey, wir setzen jetzt hier auch ein Zeichen, so. Das spielt ja irgendwie so marketingseitig auch immer eine Rolle. Wenn er das für die Nuggets wert ist, finde ich, ist es irrelevant, ob es für die anderen Teams auch wert ist. So, das ist für mich ein Ding von, wenn das für dich wert ist, dann gib's dafür aus, dann ist auch scheißegal, ob er anderswo nur 3,80 Mark kriegen würde. Wenn du der Meinung bist, für mich ist er 170 Millionen in 5 Jahren wert, dann knall die raus. Klar, in einer perfekten Welt hätten sie ein bisschen weniger dafür bekommen.
Aber Nikola Jokic kann sich in 1,5 Jahren auch die Achillessehne reißen, wird nie wieder der Alte sein. Und dann, keine Ahnung, dann hast du da auf einmal Jamal Murray, der einfach kein Max-Spieler ist in dem Sinne, dass er jetzt sagen kann, ja, dann führe ich jetzt halt das Team an. Also wir müssen nicht lange babbeln. Ich meine, die Wolves haben an Wiggins das Max verteilt. Wie das ausgegangen ist, das sehen wir jetzt. Es ist mit Sicherheit kein Andrew Wiggins, der Jamal Murray-Vertrag. Aber ja, ich glaube, alle verstehen, was ich so ein bisschen damit meine. 170 Millionen ist einfach eine Ansage. Es gibt ganz klar ein Szenario, in dem er das wert sein kann. Aber es gibt halt auch wirklich ja ein Szenario, in dem die nächsten 5 Jahre zeigen werden, also kein Bust-Potenzial, aber einfach ja so ein super, super, super Rollenspieler oder vielleicht auch eher der drittbeste Spieler. Gut, viele verdienen einfach jetzt inzwischen so viel. Naja, wir werden es ja sehen. Vielleicht macht er aber auch einen großen Schritt in der nächsten Saison und ich muss dann das Maul halten.
Sehe ich zu 100%. Was ich rein sportlich, um das nochmal hinten raus anzuschließen, sauspannend finde bei den Nuggets. Also natürlich finden wir die Offense spannend und finden da alle möglichen Geschichten spannend, welchen Nikola Jokic bekommen wir. Ich finde tatsächlich einfach die Backcourt-Rotation unfassbar interessant, weil du mit einem Jamal Murray und einem Gary Harris und einem Monty Morris und einem Malik Beasley einfach so viele interessante Jungs da hast, die ich jeden für sich super interessant finde, wo ich noch gar nicht weiß, ob ich Monty Morris oder Malik Beasley spannender finde. Ich bin, glaube ich, eher noch Team Monty Morris so, die beide einfach extrem spannende Ansätze gezeigt haben im letzten Jahr, wo ich mich saumäßig freue auf die Rotation. Also ganz ehrlich, das wird, glaube ich, eine der spektakulärsten Backcourt-Rotations. Natürlich noch nicht ganz so top-heavy, wie es dann die richtig, richtig, richtig elitären Backcourts dieser Liga sind, seien es dann die Warriors mit einem Clay oder die Blazers und so weiter und so fort. Aber finde ich super spannend, weil die Nuggets halt auch einfach echt sneaky tief sind mittlerweile. So, du hast eine Starting Five, die super interessant ist, aber du hast eben auch die beiden genannten Jungs. Du hast einen Will Barton, den ich nach wie vor eher so als Six Man of the Year Kandidaten sehe, der von der Bank kommen sollte. Hast einen Porter Jr., hast einen Juan Hernan Gomez oder einen Juan Hernan Gomez, wenn wir den Bogen zu vorhin schlagen wollen, einen Jeremy Grant dazu bekommen, einen der 47 Plumlees. Also das sind für mich auch, da ist es so eine ansatzweise mögliche 9-10-Mann-Rotation, die Nuggets da hinstellen können, die sie relativ tief machen und einfach für mich ein grundlegend, das ist ein rundes Roster und gerade die Backcourt-Rotation finde ich mega spannend, von daher 50 Wins mache ich einen Lock hinter, wenn wir aufs Over-Under kommen, 53,5. Ich wäre nicht der Undertaker, wenn ich nicht Under gehen würde. Also ich gehe ganz knapp drunter, ich sehe sie bei 52, 53 Wins im nächsten Jahr und gehe heute mal Under zur Abwechslung.
Ja, boah, da gehst du tatsächlich Under. Na, bin ich.
Ja, 53,5 gehe ich Under.
Ja, nee, mach ich glaube ich auch. Dann bin ich, glaube ich, heute in der Episode der Undertaker. Müssen wir mal schauen. Wenn dann der gute Juancho Hernan Gomez, da hast du mir gerade ein bisschen Unrecht getan mit seinem Namen, da vielleicht den Spot da auf der 3 dann übernimmt, muss man mal gucken, weil das ist ja die Geschichte. Ich sehe Will Barton auch eher von der Bank kommen, dann Jeremy Grant eher dann vielleicht die 3 einnehmen, der dann, ja, das Team einfach nochmal ein bisschen ekliger, ein bisschen athletischer macht, vielleicht auch mal ein bisschen defensiv stärker. Das könnte eine interessante Personalie werden. Aber ja, darf man uns nicht zu negativ auslegen. Wir sind alle Fans von den Nuggets, aber man muss das einfach ein bisschen in Relation setzen. Und da reden wir halt einfach von Teams und wir werden jetzt auf noch weitere kommen, ja, die brutal zugelegt haben oder einfach weiter stark sein werden. Ja, machen wir gleich weiter. Jetzt brauche ich auf jeden Fall eine Pinkelpause. Und außerdem wird Bol Bol natürlich komplett die Liga auseinandernehmen, jetzt schon der nächsten Saison. Und der Stil des Drafts sein an 44 war übrigens auch ein schöner Move. Also rein von der Offseason der Nuggets, da einfach mal ein bisschen zu gamblen, sich da den Pick zu ertraden und dann da mit Bol Bol jemanden zu nehmen, den viele ganz klar in der Lottery gesehen haben, bevor er sich verletzt hat, auch eine gute Sache. Mal schauen, was aus dem Jungen wird.
Dem Mann fehlt wirklich nix, bloß noch ein Zizzert hinten dran. Also der hätte den ultimativen Namen, wenn der Bol Bol Zizzert wäre. Mhm. Vielleicht kriegen wir das irgendwie hin, naja. Also Reproduktion oder so. Lass uns pissen gehen.
Lass uns pissen gehen, auf jeden Fall, schön. Oh Gott. So, Thema Pissen kann ich übrigens direkt raushauen, hatte ich heute auch mal wieder eine Grenzerfahrung. Und viele von euch werden das kennen. Jeder Mann sagt gerne und auch eher inflationär dieses, boah, ich hab mir fast in die Hose gepisst. Das sagt man gerne, aber ich weiß nicht, wie viele von euch es wirklich schon mal erlebt haben, gibt es halt diesen Moment, wo du wirklich kurz davor bist, dir in die Hose zu pissen. Und das hatte ich heute, ich musste heute einen meiner Kollegen zum Flughafen bringen, hatte schon am Anfang der Fahrt schon so leichten Harndrang, bin dann losgefahren und habe ihn dann weggebracht, Stunde Fahrt, war dann in dieser klassischen Kiss-and-Ride-Zone. Ich musste schon maximal urinieren, konnte dann aber nicht raus, weil ich schon gesehen habe, vor mir wurde einer abgeschleppt, wo dann kein Passagier mehr im Auto war, konnte ich also auch nicht bringen. Und ich fahre los und dann ging es wirklich ab Minute 1 auf dem Rückweg, Schweißausbrüche, alles. Und da hilft es auch nicht mehr, den Piepmatz vorne zuzuhalten, da geht dann wirklich gar nichts mehr. Und die Spanier, kommt ja auch noch dazu, die haben einfach keine Rastplätze, was ist da los?
Das stimmt,
da gibt es nicht wie in Deutschland schön immer hier Rasthöfe und dann noch immer so schöne kleine Ausbuchtungen, wo du halten kannst. Gar nichts. Stunde Fahrt, ich hätte nirgendwo richtig halten können. Gute ist natürlich da auf den Strecken, wo du dann ja auch so ein bisschen hier Maut bezahlst und so, ist nicht so viel los. Warnblinker rechts, Alter, und dann einfach loslassen. Und das war wirklich, hätte ich da fast in den Mietwagen gepisst. Und das hätte ich dann hier Alex beichten müssen, das wäre wahrscheinlich schwierig geworden. Naja, ist nochmal gut ausgegangen, aber Top 3 Grenzerfahrung heute Thema urinieren.
Kann ich zu 100% nachvollziehen und ist wirklich was, ihr jungen Hörer, wenn ich jetzt mal hier ein bisschen diese Oldie-Rolle einnehmen darf, das ist etwas, was im Alter for real ist. Also das ist wirklich vermehrt, gerade wenn Fink-Prosta-Werbung gibt und man sich davon angesprochen fühlt, ist einfach zu 100% real. Das Zeitfenster zwischen, ich muss offiziell richtig doll auf Klo und wenn ich jetzt keins hab, dann läuft es schlicht und ergreifend einfach raus, wird ungelogen einfach relevant kleiner. Also da kann mir auch keiner was anderes erzählen. Es wird verdammt nochmal kleiner. Die Fähigkeit, das dann noch irgendwie hinten raus zu grinden, ist mit Anfang, Mitte 20, auch wenn man immer das Gefühl hat, oh, ich kann es eigentlich nicht mehr aushalten, man kann es noch aushalten. Ja. Ich mit meinen 31,5, ich kann, das geht nicht mehr. Es ist zum Glück bisher, habe ich immer Mittel und Wege gefunden, wie meine Hose trocken geblieben ist, aber zu 100% real, ich will gar nicht wissen, wie ich mit Mitte 40 bin. Also dann ist Katheter wirklich die einzige Option.
Ich war wirklich ganz kurz davor, die gute alte ein bisschen was rauslassen und dann vielleicht trocknen lassen, Taktik zu gehen und dann irgendwie über die Fahrt das zu retten, dass ich dann hinten raus nicht alles vollgepinkelt habe.
Okay, kommen wir zu den Golden State Warriors an Platz 5. Die natürliche Transition. Wir hatten eben die Denver Nuggets an
gelb
Platz 6.
Gelb und gelb ist doch gut. Ist alles da. Farblich
so, haben völlig, die Transition völlig geschafft. Völlig simpel. Die Nuggets als letztjähriger Zweiter an Platz 6 machen die Warriors einen ähnlichen Absturz. Letztes Jahr selbstverständlich die Western Conference gewonnen mit 57 Wins. Wir sehen sie in diesem Jahr an 5. Und dafür gibt es natürlich eine ganze Menge an Gründe. Ich glaube, an Gründen ist wahrscheinlich die richtige Formulierung. Wir müssen jetzt nicht nochmal durchexerzieren, was alles passiert ist in der Offseason der Golden State Warriors. Natürlich ist die große Überschrift, Kevin Durant ist weg, Andre Iguodala ist weg, Sean Livingston ist weg und noch 27 andere sind weg. Und dazugekommen sind in erster Linie mal die D'Angelo Russell und Willie Cauley-Stein und ein bisschen Kleinkram. Das heißt, es ist eine ganze Menge passiert bei den Warriors. Es wird wahnsinnig viel diskutiert, ob dieses Team tatsächlich noch ein legitimer Contender ist, zumindest in Klammern, wenn Clay dann wieder dabei ist, ob dieses Team ernsthaft die Playoffs verpassen kann, wo ich mich tatsächlich frage, ob ich auf einem anderen Planeten lebe als andere Menschen, also auch in einem Worst-Case-Szenario, um das mal vorwegzuschieben, wenn sich da niemand verletzt, gibt es keine Option, in der Stephen Curry und Draymond Green dieses Team nicht in die Playoffs führen. Wobei Team da schon in Klammern zu setzen ist, weil allzu viel kommt dann halt auch nicht mehr. Also das untiefste Team der Liga sind mit meilenweitem Abstand gerade die Warriors. Das ist wirklich furchtbar, wenn man da mal so ein bisschen, ich will es gar nicht Depth Chart nennen, ins Shallow Chart oder wie auch immer man das dann bezeichnet, da ist ja wirklich gar nichts mehr. Also das ist schon irgendwo auf irgendeiner Ebene tragisch. Aber es gibt genügend Gründe, warum dieses Team trotzdem auch ohne Klay Thompson zumindest erstmal ein Team sein wird, mit dem man rechnen muss, dass sie nicht contenten können. Ohne Klay müssen wir nicht drüber sprechen. Für mich, sobald der wieder da ist und der Alte ist, und da gibt es, glaube ich, wenig Persönlichkeiten, denen man das eher zutraut, dass sie einfach sofort wieder die Alten sind, wie als Klay Thompson, sind sie für mich instant sofort wieder Contender, wenn nicht gar nach wie vor einer der absoluten Top-Favoriten. Also geht mir zu schnell, fand ich zu krass, dass die Warriors jetzt wirklich in vielen Predictions und Previews wirklich als Nicht-Playoff-Team gehandelt werden. Den Case sehe ich nicht. Bin gespannt, wie du das siehst, wie die Varianz bei den Warriors ist. Wahrscheinlich das Team, wo die Marge, wie du es vorhin genannt hast, maximal groß ist, wo eine ganze Menge passieren kann. Die Warriors, wie ist dein Gefühl dazu dieses Jahr?
Ich habe ein unterschätzt gutes Gefühl, was die Warriors angeht. Also ich freue mich erstmal riesig auf die Saison. Ich freue mich wirklich wieder auf Stephen Curry, komplett unleashed. Für mich ist er mit Abstand der Top-Favorit auf den MVP-Titel. Und wenn ich Geld drauf setzen müsste, dann ja, würde ich da auch mal einen Batzen draufhauen. Und du hast es gesagt, für mich läuft es auch wirklich auf eine Geschichte hinaus. Und das ist gerade diese Kombo, Draymond Green und Stephen Curry, das ist einfach immer noch so gut, dass es auf jeden Fall für Platz 5 reichen müsste. Ich fühle mich tatsächlich sogar minimal schlecht damit. Und du hast es auch gesagt, und das habe ich in meinen Streams schon öfter mal proklamiert, wenn Klay Thompson wieder zurück ist und ja, zumindest mal 80% liefert für die Warriors, dann habe ich auch schon gesagt, ich sehe ein anderes Team die Regular Season gewinnen im Westen, aber in den Finals, meiner Meinung nach, werden dann entweder die Lakers oder die Warriors stehen. Ist, ja, kann man schon sagen, eine Bold Prediction, aber ich sehe das persönlich so. Und für mich, klar, die Abgänge hast du genannt und die tun auch weh, wobei ein Andre Iguodala, da muss man auch mal ganz klar sagen, in der Regular Season tut er jetzt auch nicht so viel weh. Der wirkliche Wert von Andre Iguodala, der kam in den Playoffs, darüber reden wir jetzt erstmal nicht. Und dann dafür, dass sie wenig Möglichkeiten hatten, wir werden gleich natürlich noch sehr ausführlich über D'Angelo Russell reden, fand ich aber die anderen Moves einfach unterschätzt gut. Willie Cauley-Stein wird eine brutale Saison für die Warriors spielen. Ja. Alter, wie viele Lobs der fangen wird bei diesem klassischen Hockey-Assist von Stephen Curry, der dann den Ball zu Draymond Green gibt und dann wird ein Willie Cauley-Stein da blank unterm Korb stehen. Wie oft wird das passieren? Und dann dazu einfach ein Glenn Robinson the Third, da haben wir ihn endlich. Auch ein Mann, der da einfach gut reinpasst.
Richtig.
Ein Alec Burks, der eine wichtige Rolle spielen wird, weil gerade Bank-Lineups, da werden wir gleich drauf kommen, sobald man Stephen Curry vom Platz ist, wird Alec Burks da eine wichtige Rolle haben. Und er hat bei den Jazz, ich durfte ihn mir da lange und intensiv angucken, er ist ein absoluter Up-and-Down-Spieler. Wenn er kalt ist, dann ist er wirklich richtig kalt. Aber er ist trotzdem jemand, der die einfach mal in 10 Minuten 15 Punkte scoren kann. Und so ein Mann ist wichtig dafür, dass sie Kevin Looney auch re-signen konnten. War eigentlich eine große Überraschung. Da sind eigentlich alle davon ausgegangen, dass sie nicht genug Kohle hatten. Ist auch eine schöne Geschichte. Omari Spellman bin ich auch mal gespannt. Da haben die Warriors dann so ein bisschen anderen Anzug und können dann vielleicht auch eher so ein bisschen so einen Stretch-Fünfer damit hinmachen. Stretch ist bei Omari Spellman auf jeden Fall angebracht. Aber auch da sollte man hoffen, dass die Warriors da mit ihrem Stuff, dass ihm der ein Ernährungscoach und ein Fitnesscoach und alles gegeben haben, dass der da vielleicht ein paar Pounds noch runterhauen konnte. Der ist ordentlich fett geworden, läuft bei ihm. Aber nee, wie gesagt, Stephen Curry ist einfach so verdammt gut und das darf man nicht vergessen. Draymond Green ist so verdammt gut. Es wird spannend und es wird eine Riesen-Challenge. Sollte sich einer der beiden verletzen, deswegen auch Thema Worst-Case-Szenario. Gibt es einen, dann sowieso natürlich einen, sie fallen aus den Playoffs und reißen auf einmal alles ein, Szenario, aber ich sehe es nicht. Ich freue mich richtig drauf und ich glaube, es wird geil. Es wird unterschätzt geil, auch schon ohne Clay.
Ist für mich auch zu 100% so. Maximale Vorfreude auf die Warriors-Saison. Viel, viel größer, als mein Kevin Durant noch da war, weil wir einfach wieder die echten, die ehrlichen Warriors sehen werden. Natürlich mit Einschränkungen, gerade am Anfang, weil Clay nun mal einen Großteil der Saison verpassen wird. Aber trotzdem werden wir einfach wieder, wir werden das Steph Curry, Draymond Green, High Pick and Roll irgendwo kurz hinter der Mittellinie sehen. Wir werden wieder Teams daran verzweifeln sehen, dass sie nicht wissen, wie man das verteidigen soll, weil das einfach nicht, bis heute nicht so richtig ehrlich entschlüsselt ist. Wenn man ein bisschen in die Zahlen guckt, die sind natürlich ein bisschen, sagen wir mal, missverständlich oder misleading, mir fällt das deutsche Wort gerade nicht ein, irreführend wollte ich eigentlich sagen. In den letzten Jahren mit oder im letzten Jahr jetzt explizit Stephen Curry, Draymond Green on Court, KD und Clay off Court, was jetzt mehr oder weniger der Standard-Case zumindest am Anfang sein sollte, sind die Warriors nach wie vor ein unfassbar gutes Team. Gerade Stephen Curry produziert da einfach von einem anderen Stern. Das sind auf 36 Minuten über 41 Punkte. Trifft den Dreier mit 42%. Sie haben als Team ein 115er O-Rating, ein 109er D-Rating. Sind da mit rein Net-Rating technisch, wären sie im letzten Jahr das quasi drittbeste Team gewesen, wenn man sie selber da ausklammert, die selber quasi besser gewesen wären, ansonsten nur die Bucks. Also das ist auch in den letzten Jahren ein absolutes Top-Team gewesen, wenn die beiden Jungs auf dem Court sind. Natürlich muss man darüber sprechen, wie der Supporting Cast funktioniert und ich würde auch D'Angelo Russell als Supporting Cast sehen, da bin ich gespannt, wie du den Case siehst. Bin absolut bei dir, was Willie Cauley-Stein angeht. Für mich ein bisschen schwierig, dass er auf einer Position spielt, wo er erstmal nicht starten wird. Zumindest gehe ich davon aus, dass da Kevon Looney weiter auf der 5. Option sein wird und Willie Cauley-Stein ihn vielleicht irgendwann mal ablöst. Ich sehe es ehrlicherweise eigentlich nicht kommen. Also eigentlich brauchen sie wie die letzten Jahre immer schon auf dem Flügel eher nochmal jemanden. Da wird wahrscheinlich jetzt mal ein Alfonso McKinney starten auf der 3, zumindest nominell. Boah, kann man sich jetzt gut mitfühlen, kann man auch lassen. Also das ist auf jeden Fall nochmal ein solider Qualitätsverlust irgendwie. Da bin ich gespannt, wie Willie Cauley-Stein dann seine Rolle wirklich finden wird. So rein sportlich passt er da überragend rein. Ist halt so ein bisschen schwierig, dass sie gerade auf der Position, auf den Positionen auf 4 und 5 halt relativ gut besetzt sind und für mich relativ klar mit Draymond und Looney da spielen werden. Bin gespannt, wie er da die Rolle finden wird. Da will ich gleich von dir wissen, wie du das siehst, aber natürlich will ich in erster Linie mal wissen, D'Angelo Russell hat Eis in seinen Venen, das wissen wir alle. Wie ist dieser fit zu sehen mit Stephen Curry? Kann er, soll er, muss er eigentlich versuchen, das zu reproduzieren, was Clay gemacht hat? Wie weit siehst du ihn da seinen eigenen Impact bringen? Wie weit siehst du Steph Curry da noch mehr Off-Ball-Situationen laufen, weil D'Angelo Russell mit ihm gleichzeitig auf dem Platz steht? Siehst du einfach ein hammerhartes Staggering und einen vor beiden immer auf dem Platz sein und Russell dann einfach mehr oder weniger so ein Backup-Point-Guard spielen? Also was ist dieses Pairing wirklich wert? Curry-Russell, was wir alle noch nie gesehen haben und wo man sich lustige Sachen vorstellen kann und auch irgendwie ein bisschen schwierige Sachen.
Ja, das ist das Schwierige. Also kommen wir direkt mal auf einen Punkt. Thema Staggering. Klar, ist naheliegend und werden auch viele sagen, weil man guckt einfach mal in die Tiefe rein der Warriors und Tiefe da mal in großen Anführungsstrichen und fragt sich, wer ist denn eigentlich der Backup Point Guard in diesem Team? Und da findet man so einen Namen.
Draymond Green wahrscheinlich.
Jacob Evans, so, ja, aber wenn du auf den Mann setzt, ist halt schon schwierig und da liegt es dann nahe zu sagen, okay, du musst es maximal staggern, dass dann wirklich in der Zeit, wo Curry nicht auf dem Platz ist, eigentlich hauptsächlich D'Angelo Russell dann die Eins übernimmt. Ich gehe dazu 100% gegen und sage, du musst die Zeit von D'Angelo Russell mit Curry auf auf dem Court maximieren und wirklich absolut maximieren. Weil das ist für mich das einzige Szenario, in dem das funktionieren kann. Und das der einzige Grund, warum es mir eigentlich ein gutes Gefühl gibt, weil man kann gegen den Jungen sagen, was er will. Ich hoffe und glaube, dass er bei den Warriors, Thema Team-Defense, dass er da ein bisschen was lernen wird und vielleicht kein absolutes Desaster sein wird. Offensiv finde ich den Fit eigentlich ganz gut mit den beiden. Und man muss ja nun mal sagen, er ist ein talentierter Scorer, er hat einen wunderschönen Wurf. Auch jetzt kursieren natürlich auf YouTube schon Videos, wie Curry und Russell nebeneinander stehen und ein Dreier nach dem nächsten swischen. Und ja, was hat Curry in den letzten Jahren bewiesen? Er macht die Jungs um sich herum einfach besser. Die Wurfquoten von jedem einzelnen Mann, der neben Curry auf dem Platz steht, werden besser. Und meine Prediction wäre auch da, wenn ich es direkt mal in Zahlen machen würde. 20 Punkte muss Russell liefern, wird er wahrscheinlich auch. Bloß ich kann mir wirklich vorstellen, dass er in diesem Szenario schafft, seinen Dreier annähernd bei 40 zu haben. Da würde ich vielleicht 39 sagen, seine Field Goal Quote nach oben schraubt, vielleicht bei 45, 46 landet. Und wenn er das macht, dann ist er ja auf jeden Fall schon mal ein guter Offensivspieler. Wie hoch der Wert dann wirklich sein wird, müssen wir mal sehen. Aber auch Thema Curry mehr Offball, glaube ich gar nicht, dass es so ein Riesenthema wird. Weil in dem System, was die Warriors hier eh spielen, hat Curry ja eh nicht immer den Ball in der Hand. Das sollte absolut klar gehen. Und wenn Russell, das ist einfach der Fall, wesentlich mehr offene Würfe bekommen wird, auch wenn die Warriors nicht tief sind, ist es, wenn Curry auf dem Platz steht, einfach leichter. Und dann kann ich mir vorstellen, dass er wirklich offensiv eine richtig gute Saison spielt. Also ich finde den Fit an sich nicht gut, auch nicht für die Vision des Teams, aber so als Überbrückungsjahr und vielleicht kreieren sie ja so viel zusätzlichen Wert, was die Aktie Russell angeht, dass du ihn dann wieder flippen kannst, wenn Clay irgendwann wieder zurückkommt, weil diesen Fit finde ich dann auch nicht mehr geil, Clay, Curry und Clay Thompson zusammen, dann haben vielleicht am Ende des Tages alle gewonnen.
Kann ich verstehen, rein offensiv bin ich da schon grundlegend bei dir so, dass das funktionieren kann, dass er natürlich bessere Looks bekommen wird, als er die letzten Jahre bei den Nets bekommen wird. Das kriegt jeder neben Stephen Curry, dass er eigentlich alle Tools hat, um dann den Dreier auch etwas besser zu treffen und wirklich ansatzweise elitär zu treffen. Gehe ich auch mit, dass er seine Turnover deutlich runterfahren sollte, weil er nicht mehr ganz so viel den Ball in der Hand hat, sondern auch mehr Offball funktionieren sollte. Das kann ich mir alles gut vorstellen. Also ich glaube schon, dass da Stephen Curry einfach in seiner absurden Qualität jeden um ihn rum aussehen zu lassen, als wäre er eigentlich ein All-Star, dafür sorgen kann, dass vielleicht sogar tatsächlich D'Angelo Russell in diese Konversation reinrutschen kann und da einfach richtig aufblühen kann am offensiven Ende. Defensiv ist es für mich halt ein riesiges Fragezeichen, weil mir da Klay Thompson, ich will nicht sagen, zu schlecht wegkommt, aber zu sehr unterschätzt wird für das, was in den letzten Jahren bei den Warriors da passiert ist. So, Stephen Curry, wir haben es immer wieder besprochen, ist ein in Anführungsstrichen guter Verteidiger, ein guter Teamverteidiger, jemand, dem es nicht an Effort fehlt und nicht an Aufmerksamkeit, der aber natürlich nicht die körperlichen Voraussetzungen hat, um One-on-One wirklich ein richtig guter Verteidiger zu sein, der in der Regel hier und da mal versteckt wurde, der niemals den quote-unquote Lead-Attacking-Guard irgendwie verteidigen musste, sondern um den es die Warriors immer wieder geschafft haben, seine limitierten körperlichen Fähigkeiten so zu verstecken, dass sie trotzdem eine absurd elitäre Defense waren, und das waren sie immer, was viele gerne vergessen, und auch Stephen Curry zu einem zumindest soliden bis ansatzweise guten Verteidiger zu machen. Das hat aber in der Regel einfach nur funktioniert, weil Clay Thompson daneben rumgebiestet hat, wieder wie ein Wahnsinniger. Ich bin einfach sehr gespannt, wie D'Angelo Russell diese Aufgabe, die er in Teilen einfach bekommen wird, müssen, weil mangels Alternativen ist das nun mal was er dann irgendwie übernehmen muss. Ob er da tatsächlich, ob der da Bock drauf hat oder ob er sich darauf einlassen kann und weiß, dass er defensiv einen Schritt nach vorne machen muss, dass er da Aufgaben übernehmen wird müssen, die dreckig sind, die hässlich sind, dass er sich um Screens rumwinden muss, dass er da einfach am defensiven Ende ackern muss und das jedes, verdammt nochmal, jedes Spiel, solange er mit Curry auf dem Feld steht, weil der wird es nicht leisten können. So, da bin ich sehr gespannt. Ich will mir nicht anmaßen, den Charakter von D'Angelo Russell irgendwie bewerten zu können. Ist jetzt nicht gerade auf meiner Sympathieliste unter den Top 400, sondern eher irgendwo darunter, also so Platz 417 oder so ähnlich, würde ich sagen, habe ich ihn dann ligaweit ungefähr. Trotzdem glaube ich, sportlich offensiv wird es funktionieren. Defensiv sehe ich tatsächlich dann einfach ein paar Probleme, weil mir da Clay ganz, ganz massiv und elementar fehlt. Der fehlt offensiv, müssen wir nicht drüber sprechen, der einer der besten Shooter aller Zeiten, aber defensiv, glaube ich, wird man es richtig massiv sehen. Da bin ich gespannt, was D'Angelo Russell da zumindest aufs Papier bringen kann. Ansonsten, was Staggering angeht, bin ich gespannt. Also vielleicht ist auch einfach die Maßgabe so ein bisschen wie früher in der E-Jugend oder so im Fußball, dass man einfach sagt, wir packen unsere besten Jungs auf den Platz, die sollen uns eine große Führung erschießen, dann gehen die alle runter und wir hoffen, dass unsere Second Unit das so halbwegs überlebt, dass wir immer noch führen, wenn wir die guten Jungs wieder reinwerfen können. Vielleicht ist auch das einfach das Modell der Warriors, dass sie einfach sagen, Also wir versuchen es halt mal so, einfach die 7-8 Minuten per Game zu überleben, wo wir einfach mit Kraut und Rüben auf dem Platz stehen. Vielleicht ist es das.
Naja, egal wie es läuft, also Stephen Curry wird in dieser Saison mit Sicherheit historische On-Off-Zahlen liefern. Also die sollten mal richtig spektakulär werden. Ja, aber nichtsdestotrotz und vor allen Dingen hinten raus, Buyout-Kandidaten und so weiter, das sind noch nicht die finalen Warriors. Und ja, es reicht aus, um sich da durchzukämpfen. Und durchzukämpfen meint halt nicht mehr absoluter Top-Favorit und Top 3 in der Regular Season zu sein, sondern vielleicht erstmal nur Mittelfeld zu sein und dann hinten raus, wenn es zählt, wenn die Eier auf dem Tisch liegen, dann einfach in den Playoffs wieder zu zeigen, dass es auch ohne Kevin Durant geht. Das haben sie schon oft gezeigt, das war schon vorher so. Und wie gesagt, ich freue mich einfach drauf. Und Over-Under wird jetzt spannend. Kannst du mal direkt mal raushauen und dann kann ich auch direkt meine Meinung sagen.
47,5, ich bin sowas von over.
Ja, da bin ich auch over. Ich bin auch zusätzlich nochmal gespannt, ob die Warriors es schaffen, irgendwas aus Marquise Chris rauszuholen. Das wird auch noch so eine Mini-Side-Storyline, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will. Nee, bin ich auch over.
Stabil, dann sind wir uns da auch nochmal einig und kommen für heute zumindest zu unserem letzten Team. Und das ist dann tatsächlich der Spot, wo wir uns nicht ganz einig waren. Bis hierhin, wenn man die Episode bis hierhin gehört hat, waren wir uns mehr oder weniger einig, was die Reihenfolge angeht, was die Teams angeht. Ich hätte jetzt hier ein anderes Team am Platz 4 gehabt, kann aber nachvollziehen und gehe damit. Das ist ein IGVS-Ranking hier, das heißt, ich stehe da voll und ganz hinter dieser Entscheidung. Hätte dieses Team, was wir jetzt hier haben, eine ganze Ecke höher gehabt als du, wirklich auch eine ganze Ecke höher. Bin aber damit fein, dass wir jetzt sagen, an Platz 4 sind es die Utah Jazz, die wir hier als erstes Homecourt-Team in der Western Conference sehen. Warum? Warum nicht besser? Die Jazz sind in vielen, vielen anderen Previews, würde ich sagen, eines der Teams, denen man attestiert, dass sie den Westen gewinnen können, dass sie zumindest da ganz, ganz oben mitspielen. Sie sind für dich kein Top-3-Team. Für mich nochmal sind sie eigentlich ein Top-3-Team, aber ich gehe jetzt hier damit. Warum sind es für dich nicht? Was fehlt bei den Utah Jazz?
Ja, so ein kleines bisschen die finale Star-Power, von der wir jetzt sehen werden, wie es funktioniert. Auch in dieser Saison, mal schauen, was Donovan Mitchell macht. Letzte Saison war schon so ein bisschen auf dem Weg zum Star. Ich bin ehrlich gesagt immer noch nicht komplett sold an Donovan Mitchell, wirklich als absoluten Superstar. Und jetzt hast du da so eine Big Three, die halt schon irgendwie, es sind alles richtig, richtig gute Spieler. Aber ist es eine klassische Big Three zu sagen, Mike Conley, Donovan Mitchell, Rudy Gobert? Irgendwie immer noch nicht. Die Utah Jazz kommen immer noch über das Teamkonstrukt, über Tiefe, über gutes Coaching, über einfach Thema Team-Defense, wahnsinnig gute Offense, sehr, sehr variabel. Und da haben sie jetzt mit Mike Conley natürlich den großen, großen Move gemacht. Und da gebe ich auch ganz ehrlich zu, ein Upgrade geschaffen über Rubio, weil das einfach jemand ist, der perfekt in dieses dezentralisierte Point-Guard-Konstrukt um Quinn Snyder reinpasst. Mike Conley braucht den Ball nicht unbedingt. Wenn er den Ball hat, macht er meistens vernünftige Sachen. Und das passt ins Team. Dazu ist jetzt natürlich ein Bogdanović mit dazu und jetzt hast du, das ist fast schon meine größte Baustelle. Ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber das Ingles-Bogdanović-Pairing, gerade defensiv, wenn ich mir vorstelle, dass du halt im Westen so, ja, gegen die Kawhi Leonards und Paul George der Welt spielen musst, gegen die LeBron Jameses der Welt spielen musst, da frage ich mich ein bisschen, wer soll die Kandidaten verteidigen? Ich weiß es nicht. Ein kleines bisschen was ist ja auch weggegangen, was so an Tiefe angeht und vielleicht auch Qualität von der Bank. Es gab interessante Moves dazu. Ich bin einfach noch ein kleines bisschen skeptisch. Das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass ich vielleicht ja, leicht salty bin, dass mein Ricky jetzt die Jazz verlassen hat. Sie werden ein gutes Team sein, aber ich weiß halt noch nicht, ob es reicht für die Top 3. Weil auch in der letzten Saison, ich meine, das war ja auch dann wieder der späte Push bei den Jazz, so eine richtig konstante Saison von Start bis Ziel haben wir ja auch einfach noch nicht gesehen. Und ich, ja, daran zweifle ich einfach weiterhin.
Also den LeBron-Verteidiger haben sie mit Jeff Green gesigned, hast du vielleicht nicht mitbekommen, das gebe ich dir jetzt einfach, dass das an dir vorbeigegangen ist. Den Punkt kann ich total verstehen, will ich auch gleich in Ruhe nochmal drüber diskutieren. Für mich ist ich bin deutlich größer Mike Conley-Fan als du, du hast es glaube ich schon mal gesagt, ich bin wahrscheinlich der Größte, der in Deutschland gerade aktuell auf freier Straße so rumläuft, bin einfach absolut maximaler Fan von Mike Conley. Für mich waren die Jazz letztes Jahr so ein bisschen dieses einen Star entfernt davon, so ein richtig echter Contender zu sein. Für mich ist Mike Conley ein Star in dieser Liga, kein Superstar, aber er ist ein Star und ist jemand, der dieses Vakuum in Anführungsstrichen füllen kann. Ob man das jetzt Big Three nennt, das ist nicht das, was wir irgendwie Land auf, Land ab mit einer Big Three meinen. Da meinen wir drei absolute Superstars und dann ein bisschen Gemüse. Das haben wir hier nicht. Wir haben ein System, was viel, viel breiter funktioniert. Und gerade da haben sie für mich auch nochmal relevant Qualität zugelegt. Sei es ein Bojan als absoluter Sharpshooter, ein Ed Davis, der mir einfach wahnsinnig gut gefällt, als so zweiter, dritter Big Man in der Rotation, den du so hinten reinwirfst. Jeff Green möchte ich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel drüber sprechen. Was Moody noch im Tank hat, bin ich mir auch nicht ganz so sicher. Sie haben was verloren und das ist insbesondere Derek Favors, der da trotz eines vielleicht so ein bisschen auf dem Papier suboptimalen Pairings mit Rudy Gobert einfach eine elementare Rolle eingenommen hat. Sie haben Kyle Korver verloren, sie haben Rubio verloren. Also da ist auch was weggegangen. Für mich sind sie trotzdem insgesamt besser geworden, rein nominell. die Bauchschmerzen, die du auf dem Flügel hast, kann ich nachvollziehen. Also ich glaube, dass die Jazz trotzdem in der Lage sein werden, solange Rudy Gobert zwei gesunde Arme hat, eine Top-3-Defense in dieser Liga dahinzustellen. Und dann bist du für mich schon mal, eigentlich bist du dann lock auf dem Homecourt, wenn du offensiv nicht ganz talentlos bist. Und da haben sie einfach mit Mike Conley jemanden, der gerade da gegenüber Ricky Rubio einfach elementare Vorteile hat, was das eigene offensive Portfolio angeht. Der kann einfach scoren. Ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass Mike Conley 20 per Game scoren kann, was er im letzten Jahr getan hat. Ich glaube zum ersten Mal.
Wird er aber mit Sicherheit wieder nicht machen in der nächsten Saison?
Wird er mit Sicherheit nicht, wird er auch nicht müssen. Aber ich glaube, dass wir da eine sehr effiziente Saison von Mike Conley sehen werden, der dann seine 15, 16, 17, 18 scored. Und die sehr effizient, was in Ricky Rubio nicht ganz so im Tank hat. Der hat dann halt andere Qualitäten, die man, glaube ich, aber nicht so sehr braucht. Also ich glaube, der Fit von Mike Conley bei den Jazz ist einfach besser als der von Rubio, mal abgesehen davon, dass ich ihn individuell auch einfach besser finde. Bei Mitchell bin ich bei dir, bin ich mir auch nicht so hundertprozentig sicher, was wir da erwarten können. Müssen wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Flügel ist tatsächlich für mich ein Thema, weil du natürlich recht hast, dass wir mittlerweile eigentlich in der Liga sind, wo von den besten 10 Spielern der Liga, ich müsste es mal durchrechnen, aber eine ganze Menge so das, was wir so einen klassischen Wing oder einen Small Forward Prototyp irgendwie nennen würden, rumlaufen. Die kann Joe Ingles mal verteidigen, ja, je nachdem, was das für eine körperliche Statur ist. Bojan Bogdanovic kann es nicht. Und eigentlich kann es auch sonst nicht so wirklich jemand, der da gerade rumläuft, außer Jeff Green selbstverständlich. Also da haben sie auf jeden Fall so ein kleines Loch. Was so Wing-Defense angeht, ich glaube trotzdem, Top-3-Defense mache ich einen Lock. Offensiv werden sie noch einen Schritt besser sein als im letzten Jahr. Von daher ist das für mich, 50 Wins sind für mich absolut safe mit so einer elitären Defense. Und dann bin ich gespannt, was die Jazz da auf die Platte bringen. Ich kann mir vorstellen, dass es richtig, richtig gut funktionieren kann. Ich kann mir auch vorstellen, um da nochmal so ein bisschen vorzugreifen, dass es gerade während der Regular Season einfach so ein Team sein kann, was so ein bisschen, ja, so ein bisschen dann vielleicht überperformt, was die Wins angeht. Also ich kann mir die Jazz wirklich vorstellen als zweitbestes Team im Westen, was die Regular Season angeht, was in den Playoffs dann aber wieder Probleme bekommt. Also ich glaube, dass sie von diesem Regular Season System profitieren werden, von ihrer knüppelharten Defense profitieren werden. Und dass sie für mich ist ein richtig geiles Team. Ich freue mich mega auf die
natürlich.
Jazz. Gut gecoacht, gutes Team.
Muss man ja auch nicht schlecht reden. Wir haben sie an 4. So, das ist Homecourt. Das ist eine richtige Ansage. Am Ende wird's eh verdammt knapp und es werden ein paar Wins entscheiden, ob 3. Platz oder 5. Platz oder 6. Platz, wie es immer ist. Am Ende stehen wahrscheinlich wieder die Blazers irgendwo an 3, wie auch immer sie es geschafft haben, keine Ahnung. Aber das ist ja die Geschichte. Nein, es ist natürlich eine brutale Ansage. Das Starting Lineup ist geil. Das ist offensiv gut und dieser Mix aus Top 10 Offense, mal schauen, vielleicht. Top 10 Defense ist auf jeden Fall gebucht. Und wenn du das hast, das gilt ja schon immer, das ist einfach eine Faustregel in der NBA, dann bist du ein brutal starkes Team und bist ein Team, was man bei 50 plus Siegen eigentlich einordnen muss. Und in die Region schielen jetzt ja die Jazz auch. Ich weiß einfach noch nicht, ob es wirklich final reicht, weil ich bei Donovan Mitchell einfach noch nicht 100% sold bin. Ich fand die Entwicklung im letzten Jahr ehrlich gesagt nicht so gut. Ich fand, es war teilweise fast ein Fehler, ihm da zu viele Point Guard Duties zu übernehmen, was natürlich zwangsläufig sein musste, weil Ruby auch einfach mal verletzt war. Dadurch einfach ja so ein bisschen diese Ineffizienz so ein bisschen bei ihm reingekommen ist. Mike Conley muss beweisen, dass er fit bleibt, weil wenn Mike Conley sich verletzen sollte, dann haben die Jazz für mich ein mittelschweres Problem, auf jeden Fall wirklich diesen Kurs halten zu sollen. Und dann mal gucken, dann musst du auf jeden Fall darauf bauen, dass Joe Ingles eher wieder, ja, jetzt sage ich Bounce Back, wenn ich mir die letzte Saison angucke. Er war dann einfach nicht mehr ganz so konstant, gerade was sein Dreier angeht, aber war ja trotzdem im Verhältnis so zu den Normales der NBA immer noch mehr als stabil. Also die Jazz werden überragende Teambasketball spielen. Rudy Gobert ist auch so ein Sneaky-Kandidat, der vielleicht seine Punkte noch mal ein bisschen steigern könnte. Also, ja. Für mich ist der beste Spieler der Jazz immer noch Rudy Gobert. Wenn der wirklich nochmal so ein bisschen mehr Richtung, jetzt jeder checkt, dass er wirklich ein richtig, richtiger Star ist in der Liga macht, dann können sie vielleicht auch ein bisschen mehr schaffen. Ich bin einfach noch ein kleines bisschen skeptisch und das kann man mir, glaube ich, nicht so übel nehmen.
Nehme ich dir überhaupt nicht übel und ich kann es nachvollziehen. Ich glaube, dass gerade das, was du bei Donovan Mitchell eben richtigerweise angesprochen hast, etwas sein wird, was Mike Conley natürlich, Klammer auf, wenn er fit ist, genau das wird er lösen können, dass Mike Conley einfach diese Point Guard Duty wieder übernimmt, in Kombination mit einem Joe Ingles, der immer mal wieder was initiiert vom Flügel aus, dass ein Mitchell ein elitärer Scorer sein kann. Jemand, der eben nicht diese verkappte Point Guard Rolle dann irgendwie doch laufen muss, weil das einfach, glaube ich, nicht seinem perfekten Skillset entspricht. Das ist ein bisschen ähnlich, auch wenn das unterschiedliche Spielertypen sind, ein bisschen ähnlich wie bei so einem Devin Booker. Die können das schon. Aber ich glaube, die gehen so richtig auf und können so richtig scheinen, wenn sie es eben nicht so richtig müssen, sondern wenn sie es ganz selektiv mal in vereinzelten Minuten, mal in vereinzelten Situationen, in bestimmten Mismatches, wenn sie es dann machen, aber eigentlich nicht müssen, sondern sich erstmal darauf konzentrieren können, am offensiven Ende legitim und effizient, diesen Ball in diesen vorgesehenen Korb zu werfen. Von daher kann ich mir vorstellen, dass wir da einen relevanten Schritt von Donovan Mitchell sehen, der sich vielleicht gar nicht in Points per Game ausdrückt, sondern eher in Effizienz. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir da wirklich einen Schritt nach vorne sehen, dass er sehr davon profitieren wird, dass Mike Conley da nochmal, habe ich in der letzten Folge schon öfter mal gesagt, so eine Form von erwachsenem Männerbasketball reinbringt, dass ein Rudy Gobert tatsächlich auch noch mehr in diese anerkannte Superstar-Rolle reinwächst, weil natürlich ist er der beste Spieler der Jazz, müssen wir nicht drüber sprechen. Das sollte jetzt mittlerweile auch irgendwie überall angekommen sein. Dass ein Donovan Mitchell dann eher so als nicht mehr so die ganz klare Monster-Nummer-1-Option, sondern halt irgendwie ein Teil eines Dreigespanns, was man nicht Big Three nennt, aber was irgendwie auf irgendwelcher Ebene eine ist, dass er darin tatsächlich ein bisschen aufgehen kann. Das setze ich so ein bisschen voraus.
Ja.
So, und dann komme ich dazu, dass sie in meinem individuellen Ranking wahrscheinlich eher Zweiter oder Dritter sind. Ich kann mit 4 voll leben, weil natürlich, du hast recht, das klang bei mir ein bisschen falsch durch. Wir reden hier von einem Team, was Homecourt holt in unserem Ranking, in einer Western Conference, die absurd gut ist. Also wir reden hier über ein legit richtig, richtig, richtig gutes Basketballteam. Das darf man immer nicht außen vor lassen. Sorry, falls das so rüberkam. Also die Jazz werden in unseren Büchern ein extrem gutes Team sein. Da muss man nicht drum herum reden.
Ja, und weiß ich nicht, bei mir wirkt dann vielleicht auch noch ein bisschen mit ein, dass ich halt die Offseason auch, wir haben jetzt nicht mehr wirklich drüber gesprochen, halt auch vielleicht nicht ganz so gut fand, wie jetzt viele das sagen. Den Bogdanovic-Vertrag sehe ich ein kleines bisschen skeptisch. Favors für 2 Seconds rauszuschmeißen, sehe ich auch so ein bisschen schwierig. Der Conley-Trade geht vollkommen in Ordnung. Ja, das ist so ein bisschen der Punkt. Ich bin einfach gespannt. Und dann Thema Team-Defense und auch Rudy Gobert. Also sollten die Jazz es schaffen, Top-3-Defense zu sein, dann kannst du Rudy Gobert einfach mal direkt den Defensive Player of the Year-Titel einfach mal direkt wieder zuschicken. Weil das würde einiges beweisen. Du hast wirklich einen kleinen Backcourt, 2 kleine Spieler, die da Probleme bekommen könnten mit Mismatches, weil die Point Guards der Liga, ich meine, wer soll Ben Simmons von denen verteidigen? Also das Matchup schon alleine.
Jeff Green?
Ja, wer? Jeff Green, du bist ey, so ein du bist so ein Arschloch, ey. Nein, aber stell dir wirklich mal, das wird richtig spannend. Da freue ich mich komplett drauf. Die Utah Jazz gegen die Philadelphia 76ers. Da muss, wer soll Ben Simmons verteidigen und wer soll den ganzen Rest verteidigen? Ein kleiner Backcourt, dann 2 unathletische weiße Jungs. Joe Ingles ist ein guter Verteidiger, ein unterschätzter Verteidiger, aber einfach nicht athletisch genug, um da einfach gegen die Jungs mithalten zu können. Und dann setzt du halt wirklich absolut auf diese Rudy Gobert Ass im Ärmel-Karte, die er auch wirklich ist, die er ist, keine Frage. Und dann mit diesem genialen Konstrukt um Quinn Snyder kann das funktionieren, aber sollte Top 3 da sein, dann, ja, dann ist das schon wirklich ein Wunder fast schon. Also da muss man auch sagen, Quinn Snyder, Hut ab.
Das muss man sowieso sagen, weil das einfach ein maximal geiler Coach ist. Wir kommen zum letzten Over-Under für die heutige Episode. Ich finde es saumäßig schwierig, weil das für mich mehr oder weniger perfekt angesetzt ist. Das Over-Under offiziell liegt hier bei 54 Wins. Letztes Jahr waren es 50. Eigentlich impulsiv, nach allem, was ich eben gesagt habe, will ich natürlich overgehen. Ich finde es eigentlich fast ein bisschen zu hoch angesetzt. Also vor allem, wenn wir davon reden, dass das hier der 4. Platz in unserem Ranking ist, so. Und wenn ich die Jazz jetzt bei 55 Wins sehe, wo sollen die anderen 3 Teams hinlaufen? Also so, da kommen noch 3 davor, was sollen die denn alle holen? Wir werden kaum 3 Teams haben, die irgendwie zwischen 57 und 65 Wins dann durch die Western Conference rennen. Von daher rationalerweise müsste ich selbstverständlich das andere nehmen, weil ich glaube auch, wenn du mir heute Pistole auf die Brust setzt, glaube ich, dass die Jazz nicht 54 Wins holen, sondern dass sie drunter sein werden. Und deswegen nehme ich das over. Ich bin gespannt, was du sagst.
Ja, nee, ich nehme das andere. Also ich bleibe meiner Argumentation treu und fühle mich da auch wirklich gut mit. Ja.
Finde ich nachvollziehbar. Ich scroll hier mal so durch. Ich glaube, ich bin heute 6-mal over, 2-mal under gegangen.
Stark.
Also der Undertaker ist offiziell
begraben. Glaube ich,
das
genau
kann er selber machen. Der Undertaker begräbt sich selber, falls auch, wie auch immer das funktionieren soll. Stabil.
Ja.
Haben wir gut gemacht, glaube ich.
Haben wir geschafft. Sogar unter 2 Stunden geblieben heute. Absolut stabil.
Spektakulär.
Und ja, jetzt muss man keine großen Geheimnisse mehr machen. Die Top 3 Teams in jeder Conference stehen fest. Das sind natürlich im Westen jetzt die beiden LA Teams und die Houston Rockets. Im Osten werden wir in der nächsten Episode über die Celtics, über die 76ers und natürlich über die Bucks sprechen. Bleibt auf jeden Fall spannend, das dann auch noch mit unseren Bold Predictions. Also die nächste Episode ist dann natürlich der krönende Abschluss, fast schon ein bisschen feierlich. Also fühlt sich schon an wie eine Gala. Wird es natürlich schon, dann wieder nächste Woche Donnerstag später mal abgeben.
Aufnehmen?
Ja, sollten wir eigentlich mal machen. Ja.
Sollten wir eigentlich machen, ne?
Also untenrum werde ich wieder nichts anhaben, aber obenrum Anzug, Hemd und Krawatte ist auf jeden Fall.
In so einem Audiomedium safe. Auch einfach angemessen.
Ja, ja, das werden wir bei Instagram dann liefern müssen, unsere Outfits, damit wir da auch mal wieder ein bisschen Content raushauen.
Gefällt mir, finde ich gut. Ja. Also nächste Episode, der krönende Abschluss unserer Season Previews im Anzug, bin ich hundertprozentig dabei.
Ja, und an der Stelle bleibt nichts anderes, als uns mal wieder bei vor allen Dingen unseren Unterstützern zu bedanken, bei unseren
410
Patronen,
an der Zahl
Patronen. Da haben wir uns jetzt, glaube ich, geeinigt, oder? Wir nennen sie jetzt
klingt
die, nicht mehr die...
Echt? Nee, das gefällt mir nicht. Ja,
oh,
nee,
Anna, da gefällt's nicht.
Das klingt nach Bundeswehr.
Also Herr Walkenhorst, also, ja, hier gerade neben mir, mein Roomie hier gerade, der ist gerade maximal empört. Du willst bei den Patrioneten bleiben, oder was? Empört.
Weiß ich nicht. Patronen klingt für mich, das klingt für mich wirklich nach Bundeswehr.
Patrioneten wegen Moneten ist okay scheinbar. Ja, müssen wir.
Nehmen wir.
Ja, dann gut. Dann machen wir es so, scheißegal. Aber wie gesagt, an diese 410 überragende Leute, die da direkt uns das Vertrauen geschenkt haben, nach einfach nur einer Ansage und einem großen Versprechen unsererseits, direkt gesagt haben, Jungs, da bin ich dabei, ich will den Scheiß unterstützen und ich will, dass ihr das weiter professionalisiert. Da sind wir auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg. Wir hatten als mittelfristiges Ziel irgendwann mal so uns die 1000 Supporter vorgestellt. Da sind wir jetzt schon fast bei der Hälfte, was großartig ist. Und von daher, Riesendank. Das gilt dann natürlich auch für jeden Nächsten, der dazukommt. Ja, IGVS, ey, ja, sind auf einem guten Weg, würde ich mal behaupten, sind auf einem guten Weg.
Die, ich würde sagen, so ein bisschen auch klein, die Spurs der Podcast-Szene so, ne? Also wir kriegen einfach den Benefit of the Doubt wirklich in der Phase, wo wir keine Zeit hatten, keine Muße hatten und irgendwie die Rahmenbedingungen nicht da waren, dass wir regelmäßig aufnehmen, haben wir gesagt, wir gehen mal so einen Risikoweg und sagen Supporter-Modell und bam, 410 Leute stand heute, haben gesagt, gehen wir mit, finden wir geil. Finde ich sensationell, dass wir da so viel Vertrauensvorschuss bekommen haben. Ich glaube, wir sind gerade auf einem ganz guten Weg, den auch zurückzuzahlen. Da bin ich erstmal ganz froh, dass wir das gut hinkriegen. So, freue mich auf jeden Supporter, der noch dazukommt. Also, falls ihr diese Episode jetzt erst am Montagabend oder Dienstag hört, wir haben sie am Donnerstag aufgenommen, am 10.10. Das heißt, wenn ihr sie taufrisch und direkt auf die Ohren kriegen wollt, dann schaut mal auf patreon.com/Staudemeyer-Podcast, was auch immer.de, irgendwie sowas ähnliches vorbei. Und guckt, ob ihr da
was auch immer,
den
ist mir doch scheißegal, Digga,
Three-Pointer. Irgendwie so müsste das sein. Ja. Ob ihr den IGVS Three-Pointer in euer Supporter-Modell mit aufnehmen wollt, würden wir uns auf jeden Fall freuen. Ich küsse deine Nuss und die von Alex Walkenhorst. Ja, wünsche dir noch einen schönen Abend, mein Lieber, und freue mich auf die nächste Episode, den krönenden Abschluss im Anzug. Ja. Das ist echt das Angemessene.
Und da kann man jetzt auch nochmal letzten Plug, weil das müssen wir jetzt direkt mal raushauen, oder müssen wir demnächst raushauen, damit wir auch unsere Erfüllung unseren Patrioneten gegenüber auch da auch an der Stelle wirklich erfüllen, wird es jetzt bald, vielleicht in der nächsten Woche, höchstwahrscheinlich in der nächsten Woche, den ersten Off-Topic-Podcast geben von Arne und mir. Und wie gesagt, das nur für Patrioneten, da freue ich mich auch riesig drauf. Und ja, wer da gespannt ist, was da gibt, der Content wird hinter der Paywall bleiben. Von daher, da müsst ihr den Three-Pointer raushauen. Überlegt euch das gut, aber ich sag mal so, das könnte interessant werden.
Ich bin maximal gespannt und habe auch wirklich eine solide, grundlegende Angst davor, was passiert, wenn wir wirklich eine komplette Off-Topic-Folge aufnehmen.
Das Gute ist ja, dass es hinter dieser schönen, bleibt ja in der Community, ne? Was im Off-Topic passiert, Off-Topic-Podcast passiert, bleibt unter den Patrioneten, geht nicht so an die Außenwelt, ist wie auf
Malle. Das Malle unter Podcast ist so, ne?
Ja. Gut, Arne säuft dann scheinbar einen Eimer.
Das war mir ein inneres Blumenpflücken.
Ja, mir auch.
Ich bin natürlich wieder am Sangria-Eimer. Macht's gut, haut rein, Habibis. Wir hören uns in einer Woche wieder, spätestens die Patrioneten, wahrscheinlich sogar schon vorher mit einer Off-Topic-Rubrik. Finde ich geil. Macht's gut, haut rein.
Yalla.